für einen Anzug?
Das ist kein Anzug, das sind Sie.
Was haben Sie mit mir gemacht?
Machen Sie ihn aggressiver, am besten, sagen wir, in Schwarz.
Wenn die Maschine kämpft, schickt das System Signale in Alex' Gehirn, so dass er glaubt, er hätte die Kontrolle. Doch er hat sie nicht. Es ist nur die Illusion des freien Willens.
Ich habe 13 Ziele identifiziert, die alle wegen Mordes gesucht werden.
Das ist die Zukunft der Verbrechensbekämpfung.
Der Faktor Mensch wird stets gegenwärtig sein. Mitgefühl, Furcht, Instinkt werden immer in das System eingreifen.
Tot oder lebendig? Du wirst mitkommen.
Original versus Remake mit Steven, Simon und Chris. Heute Robocop.
Also, lieber Simon, ich grüße dich. Ich freue mich, dass du wieder erneut hier in der Sendung bist bei Revenge of the Flicks. Wir haben jetzt ein neues Format, so kann man es sagen.
Ich freue mich.
Original versus Remake. Ich habe das schon mal gemacht in der Filmelei. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast. Es war Total Recall und Conan der Barbar im Vergleich.
Ja. Also nicht Remake versus...
Doch, also Original, so. Total Recall und Remake mit Colin Farrell. Also,
und
Conan, ja. Original und Remake mit Jason Momoa.
Ja, genau.
Und das war immer so die Idee, dass man so eine Serie draus macht. Und vielleicht machen wir jetzt eine Serie draus, mal gucken. Der Steven will ja auch mal mit dir.
Ja, immer gerne. Ja, ich hatte ihn auch schon gefragt, wegen, dass ich wollte das ja auch nochmal mit ihm machen, da in unserem Kino hier.
Da kann man drauf hinweisen, ja. Mhm. Das verlinke ich mal hier unten. Ihr habt nämlich auch eine Sendung aufgenommen im Kino, ein Kino-Talk. Mhm. Auch super. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch mehr davon.
Launch-Geplänkel.
Ja, Launch-Geplänkel. Ja, und heute sprechen wir über Robocop. Du hast mir ja eben schon dein tolles, das ist ein Pullover. Genau. Ja. Deinen tollen Pullover gezeigt, genau.
Mit @209.
Ja, und wir sprechen natürlich über das Original und über das Remake und da auch machen einen kleinen Ausflug zu Teil 2, ja, haben wir gesagt. Erstmal, Robocop ist, ich schätze mal, dass er dir auch sehr viel bedeutet, dieser Film, oder?
Absolut. Ein absolutes Highlight. Ich bin jetzt auch nochmal in mich gegangen, warum eigentlich? Also, ja. So, ich habe den ja auch früh gesehen, also sehr alt war ich damals noch nicht, als ich den gesehen habe. Da ist mir auch wieder aufgefallen, dass die Frage ist aufgekommen, warum eigentlich in den 80ern diese Gewalt im Vordergrund stand immer. Also was das für eine, ich habe den mal versucht einzuordnen, so in die 80er, so was war da eigentlich los? Warum diese Filme A so macho-mäßig waren immer und B, warum die diesen Gewaltlevel hatten. Und das war ja wahrscheinlich schon so ein bisschen als Blockbuster angesetzt. Ich glaube, vorher hatte Orion gerade den Erfolg mit Terminator 1 gehabt und hat dann mit Robocop eigentlich auch versucht, einen Blockbuster zu machen. Und wie dann der Regisseur damit durchgekommen ist, diese Gewaltexzesse da auszuleben. Ich bin großer Fan davon. Das hat mich immer sehr beeindruckt. Ich habe es aber nie hinterfragt. So, weil heutzutage würde sowas, glaube ich, nicht mehr so geschehen und im Kino laufen.
Ja, man würde eher drauf achten, gell? Aber vielleicht, weil man auch eher schaut, halt, okay, für welche Zielgruppe ist es? In den 80ern sind die Zielgruppen manchmal so verschwommen. Also hat man auch manchmal Komödien gesehen, in denen auf einmal einer ganz schlimm ermordet wurde. Also das ging mir so bei Kindergarten Cop, den habe ich mal mit meiner Tochter geguckt und dann ist der eigentlich, das ist Schwarzenegger mit Kindern, lustig und dann irgendwann macht er so die Decke hoch, dann liegt da so eine Drogenleiche und ganz zum Schluss wird der Vater von dem kleinen Jungen da in dieser Geschichte, der ihn da führen will, der wird ganz übel auf dem Klo in der Schule erschossen. Ja, so puff, puff, puff.
Okay.
Und das ist jetzt für eine Sechsjährige geht, grenzwertig.
Ja, ne? Ja.
Aber das war so in den 80ern.
Das war damals so. Vielleicht war es ja auch wirklich so. Und ich muss ja auch sagen, Paul Verhoeven, der hat ja auch so zu, bei bestimmten Sachen so einen Bock irgendwie. Der hat ja diese Aufplatzer zu einer Kunstform erhoben. Irgendwie. Also auch bei Total Recall. Also das ist ja wirklich dieses Gesplatter-Gemansche und wie die aufplatzen, die Leute. Das ist ja wirklich, also das haben wir uns damals immer wieder im Rückspulmodus angeguckt, die Szenen, und gefeiert ohne Ende, wie geil das aussah. Wie die Leute da aufplatzen haben. Die legendäre Szene, wo R209 das fallen lassen der Waffe nicht hört. Und dann gab es ja irgendwann noch diese längere Fassung, die ja eigentlich so auch wollte Paul Verhoeven den auch, glaube ich, haben, mit der, wo er dann noch länger zerballert wird. Da liegt er noch schon auf Delta City drauf und wird noch weiter aufgeschossen. So, und da, das sind eben so auch diese Sachen, wo ich mich frage, wie hat der Regisseur das vor den Produzenten dann erklärt? So, pass auf, ich habe voll die geile Idee. Der liegt dann da drauf und der ballert weiter und dann platzt der noch weiter auf. So, warum? Fragt der Produzent dann nicht, ja, aber wäre es nicht besser, wenn wir den irgendwie mit einer Freigabe ins Kino kriegen, ohne dass er dann vielleicht indiziert wird oder so? Hm. Weil wahrscheinlich wurde er dann auch geschnitten, weil er sonst indiziert worden
wäre. Ja, ich denke auch mal. Ja, auf der anderen Seite ist es auch, also wenn ich mir die Szene, also ich habe gestern nochmal alle, also ich hatte schon vor einiger Zeit gerade auch das Remake mir nochmal angeguckt, ganz bewusst, und dann auch nochmal das Original, weil das auch im Kino lief, glaube ich, in letzter Zeit. Also es gibt ja diese Kinoserie, wo alte Klassiker nochmal ins Kino.
Leider verpasst.
Und da war auch Robocop dabei und ich habe es auch verpasst, habe es dann zu Hause geguckt. Deswegen dann auf irgendwie auf Blu-ray mal, auch glaube ich das erste Mal auf Blu-ray. Und gestern habe ich mir trotzdem nochmal alles zur Vorbereitung alles angeguckt und den ersten Teil als letztes nochmal. Und dann kommt zum Beispiel diese Szene mit diesem, hier, wo Ed 209 das nicht hört, mit der Waffe, und der auf den dann schießt. Und ich gucke es mir jedes Mal faszinierend an und
dann machst du,
und denk so, geil.
Irgendwie
ist es, was ist das, ja? Und so, ich kann das nicht als eine normale Szene, ich empfinde das nicht als eine normale Szene, ich empfinde es immer als ein Spektakel, ja, irgendwie auf einer gewissen Ebene. Weil es auch so.
Und ja, weil eigentlich muss man sich ja schämen dafür, dass man das so geil findet. Also, weil man feiert es ja irgendwie, obwohl es ja eigentlich was Brutales ist, so. Also, das ist ist wahrscheinlich das, was Paul Verhoeven mit einem macht, der verstört einen mit dieser Szene total.
Ja, ich finde halt, dass man merkt so ein bisschen, weil es wird ja schon, solche Gewaltexzesse werden ja immer reproduziert, überall, in allen möglichen Filmen. Aber irgendwie merkt man trotzdem so ein bisschen diese Satire in dieser Szene, finde ich, die das so ein bisschen anders macht. Also, weißt du, dass man das so sieht und denkt so, der macht das doch extra, dass er das so explizit zeigt. Der macht
aber
das doch nicht.
Aber nicht damit wir lachen, glaube ich. Also, der hat eben genau diesen schmalen Grat, wo man irgendwie mit offenem Mund sitzen bleibt. Also er will, glaube ich, schocken und übertreibt aber genau in dem Maße, dass es noch nicht albern wird. So, also heutzutage siehst du ja in vielen Serien Gematsche ohne Ende, wo man nur gelangweilt von ist.
Ja.
Diese Szenen damals, die sind so handwerklich auch gut gemacht und geschnitten und auf jeder Ebene gut gemacht, dass sie einen so schockieren, weil sie halt nicht so klar als Satire durchkommen. Ich glaube, du hast recht. Er hat da irgendwie schon so einen satirischen Hintergedanken, aber den lässt er in keiner Weise durchscheinen, so wirklich plakativ, finde ich.
Naja, gut, ich finde schon natürlich so in diesen Intro-Sachen, in diesen Werbe-Nachrichten, Einspielern, da ist das ja schon sehr deutlich zu spüren. Und ich glaube schon, dass man dadurch natürlich vielleicht ein bisschen sieht, okay, das ist eine sehr extreme Welt. Also alles ist extrem in dieser Welt. Mhm. Alles ist sehr übertrieben auch auf einer gewissen Ebene, ja.
Aber dann zum Beispiel eben dieser Mord an dem, wie heißt er? Peter Weller, also
Alex Murphy,
wie der hingerichtet wird, das ist eine eiskalte, harte Szene.
Ja.
Also das ist, da ist nichts, da bleibt einem jedes Lacher, also da gibt es gar keinen Lacher, da kommt gar kein Lacher hoch. Also das ist ja Brutalität pur. Auch dieses Brutalität wird ja dadurch immer sehr verstärkt, dass wenn du den Schützen siehst, wie er schießt und gleichzeitig den Treffer und der letzte Kopfschuss bei ihm, da siehst du ja, wie Clarence Boddicker schießt und wie das Blut hinten aus dem Kopf rausspritzt und er umfällt. Und das ist halt die höchste Form der Brutalität irgendwie auch. Also da bleibt einem also da gibt's gar keinen Impuls zu lachen so. Und weil da meinte Paul Verhoeven ja mal, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass er wollte ja Robocop wieder auferstehen lassen als Roboter, also Alex Murphy, und dafür musste er erst sterben. Und wie wäre das besser mit Auferstehung? Da hat er da eben diese Assoziation zu Jesus gehabt. Und das war dann so gesehen die Passion von Alex Murphy. Genau, also mit anschließender Cyborg-Auferstehung.
Ein bisschen wie so wie die Kreuzigung, was ihm da passiert ist.
Genau, diese Passion, also dieser Kreuzigungsfolterweg, den Jesus auch durchschritten sein soll. Und dann, also fand ich, das finde ich bei ihm halt immer so geil, dieses, dass Paul Verhoeven alles richtig, alles 100% macht. Also der nimmt da nicht irgendeine Sache, also er hat einfach dieses Drehbuch in den Müll geworfen, angeblich, ja, ne? Und seine Frau hat das wieder rausgeholt, weil er wollte Robocop, klang bescheuert, wollte er nicht machen. Ja. Klingt ja auch, also ich weiß auch noch, damals hat man auch gedacht, so Robocop, das klingt irgendwie albern. Hat er einen Kochtopf auf dem Kopf so oder so, irgendwie hatte das was Albernes. Und dann hat er sich aber entschlossen, das zu machen, und dann zieht er das voll durch, und jede einzelne Sache macht er dann mit 100%. Also da gibt es nichts, außer vielleicht die Stop-Motion-Effekte, da hat er wahrscheinlich dann keine Zeit mehr gehabt oder so, aber sonst alles so ein perfekt irgendwie, finde ich.
Ja, absolut. Also er nimmt es halt ernst. Also er guckt halt, was kann ich daraus machen? Er nimmt es ernst. Ich finde, ja, Robocop, ich weiß es nicht, man hat sich so daran gewöhnt, an diesen Titel. Wenn ich ihn heute höre, denke ich natürlich, er ist eigentlich cool, weil er das so runter reduziert. Er will gar nicht so, er sagt einfach Robocop. Das ist das, was es ist. Mhm. Und es passt auch ein bisschen zu dem Grundton des Films. Dieses übertriebene, eigentlich auch dieser übertriebene Titel. Also dieses sehr plakative Titel, ja.
Aber gut, man hätte ja bei dem Film, bei dem Titel dann eher sowas wie den zweiten Teil erwartet. So, der ist ja irgendwie so ein bisschen popcorniger und so ein bisschen dusselig, irgendwie so ein bisschen albern. So, und dann kriegst du aber eben so einen düsteren, knallharten Macho-Film vorgelegt. Einer Macho-Film weiß ich
nicht. Der Macho-Film ist es,
finde ich,
nicht.
Ist der gar nicht so, ne?
Nicht stimmt, so, nee, das recht, nee. Ich finde, es ist fast schon, also in gewisser Weise, manchmal ist es ja auch wie so ein Frankenstein-Film, also wir sind auch so ein Drama, so tatsächlich, also weil wenn er mit seiner eigenen seine eigene Identität sucht oder seine Vergangenheit sucht, und wenn er dann merkt, er ist aber dieses Monster in gewisser Weise.
Er merkt, er ist Frankenstein, stimmt.
Er merkt das. Ich finde diese Hinrichtung, weil du das gesagt hast, die ist halt, die tut so weh, weil er auch nicht einfach erschossen wird, also weil er einfach, er lebt die ganze Zeit weiter, während sie ihn hinrichten, und ich glaube, das ist das, was einen so furchtbar mitnimmt, also dass sie, erst schießen sie ihm die Hand weg, ja, ne, beziehungsweise erst schießen sie ihm, ne, warte mal, sie schießen ihm erst die Hand weg, ja, und dann den Arm, dann den ganzen Arm, gell, glaube ich, und dann schon, schießen sie generell auf ihn, und dann lebt er immer noch, weißt du, so.
Ja, genau. Er wird halt gefoltert, und das Schlimme ist auch, dass die sich da dabei noch freuen.
Ja, die freuen sich noch dabei.
Ne? Also die feiern das richtig so. Ja. Guckt, der zappelt noch so. Ne?
Und das ist halt, das tut so weh, und das ist aber auch letzten Endes dieses, also wenn man sagt, okay, das sind natürlich sehr plakative Bösewichte, auf der anderen Seite sind sie auch in ihrer Darstellung. Ich habe ja mal ganz am Anfang noch, als ich die Filmelei hatte, habe ich die erste Sendung mit Hanno Friedrich, war über Robocop. Okay. Und da hat er ja gesagt immer, dass die haben alle eine Kippe immer im Mund und so, das sind immer so, und die sind immer alle so, ja. Aber auf der anderen Seite, Clarence Boddicker ist doch wohl einer der besten Film Bösewichte, die ich je gesehen habe, weil er so konsequent ist, oder?
Ja. Und er hat so was Soziopathisches, und er ist eben nicht so dieser Muskelprotzböse oder so. Und der spielt den halt auch irgendwie authentisch irgendwie. Also auch wenn es wirklich, er ist personifiziert böse, auf jeden Fall. Aber er spielt es halt nicht so einschichtig. Und das ist ja, zieht sich ja auch durch alle Ebenen. Dann gibt es ja diesen Bob Martin, der so ein Snobby-Banker-Typ ist, Koks mit Nutten und keine Ahnung. Dann gibt es darüber diesen Abteilungsleiter und darüber noch den. Und das sind alles, jeder einzelne Charakter ist ja auch super so, ne? Also das sind ja alles super Charaktere. So. Yeah. Auch wenn sie eigentlich ganz klar böse sind, so, also sind sie aber trotzdem super Charaktere, finde ich. Genau wie Peter Weller, auch ein Charakterschauspieler per excellence ist. So. Also das ist ja auch ein super Schauspieler irgendwie, finde ich.
Ja, total. Also da kommen wir noch mal drauf bestimmt gleich. Aber ich will nur sagen, das habe ich mir überlegt, als ich mir den auch so noch mal angeguckt habe, gerade gestern den ersten Teil noch mal angeguckt habe, und auch im Vergleich, habe ich gedacht, was ist genau das, was den ersten Teil so ausmacht? Also warum ist der erste Teil immer der beste? Und dann habe ich gedacht, naja, das es ist ein sehr bedrohliches Szenario auch. Und das ist eigentlich in den anderen Filmen nicht so bedrohlich. Also man versucht das aufzubauen, so eine Bedrohlichkeit. Ich finde gerade im Remake, wir kommen ja dann irgendwann zum Remake, da gibt es auch Verbrecher und so, aber es ist nicht so bedrohlich. Im ersten Teil denkst du so, da will ich eigentlich nicht sein. Ja,
ja, genau. Das wirkt alles so, so real irgendwie so. Also auch dieses Polizeirevier das gibt es wahrscheinlich genauso. Also das ist alles so, das wirkt so, als wenn es, auch wenn die Kamera nicht mehr da ist, so weiter läuft da alles so. Also das ist einfach super gemacht. So.
Ja, es ist irgendwie
so sehr realistisch alles. So.
Ja. Obwohl es so überspitzt ist, weißt du, obwohl auch die Bösewichte so überspitzt gezeichnet sind, teilweise, also gerade so diese Handlanger sind ja manchmal schon so ein bisschen, weil die immer so, genau.
Die aber lachen ja auch. Aber sind nie in dieses Batman-Bösewicht-Ding.
Nee, das nicht.
Den Schritt macht er nie. Er macht nie diesen kleinen Schritt zu diesem, also so, das ist eben, das meine ich eben, er ist so ein Gratwanderer. Er bleibt genau auf dieser feinen Kante, dass die eben nicht ins offensichtlich satirische oder alberne abrutschen.
Ja, ja. Und, Und meine Theorie gestern, die ich mir überlegt habe, habe ich direkt dem Steven erzählt. Ich weiß nicht, der guckt jetzt bestimmt zu, weiß es schon, schaltet jetzt ab, sagt, das kenne ich schon wieder. Der weiß ja immer schon alles, was ich sage. Aber das ist so, dass ich gedacht habe, vielleicht ist es oft bei ersten Teilen, so, gerade wenn es dann Klassiker werden und die Nachfolger so abtröten, also vielleicht bis auf Terminator 2 oder so, aber dass man. Alle wissen ja noch gar nicht so, was das ist. Die fangen da an Robocop zu arbeiten und die wissen ja nicht das, was wir wissen. Die wissen ja nicht, das heißt, die nehmen ja ihre ganzen Vorbilder, sei es jetzt der Regisseur oder die Schauspieler, die nehmen ja ihre Vorbilder aus ganz anderen Filmen heraus und schaffen dann damit, bringen das da rein, das ist aber ein neues Szenario, neue Geschichte und bringen ja eigentlich was Neues da rein. Also bringen was Altes, Bekanntes, was sie sich irgendwie überlegt haben, in ein ganz neues Ding rein. Und dadurch entsteht ja auch was komplett Neues jetzt. Aber alle Nachfolgerfilme und natürlich auch das Remake und so, die richten sich ja alle an dem Originalfilm. Und die sagen ja nicht, also ich denke dann so im Umkehrschluss, wenn man eigentlich ein gutes Sequel machen will, muss man eigentlich sich ganz andere Vorbilder wieder nehmen als vielleicht den ersten Teil. Weißt du, dass man eher sagt, vielleicht gucke ich dann, dass es eine Geschichte ist, die hat die und die Facetten, das ist das und das Genre. Und dann versuche ich jetzt, das da rein irgendwie zu basteln, die Robocop-Geschichte da rein zu basteln. Aber ich nehme mir nicht unbedingt den ersten Teil, weil ich finde, man merkt im zweiten Teil an, dass er auch gerne ein bisschen so wäre wie der erste Teil. Aber es aber nicht ist.
Definitiv, ja. Nee, ja. Genau, ja. Ja. Ja, genau, richtig. Das ist halt das Laster oder der Fluch der Fortsetzungen, dass einfach wahrscheinlich die Produzenten immer sagen, so, der erste hatte Erfolg, richte dich nach dem. Wahrscheinlich werden die Regisseure da immer dem Produzenten unterliegen und der Gewinnerzielungsabsicht, dass einfach die Produzenten auf Nummer sicher gehen wollen. Und die wissen, das hat funktioniert, da brauchen sie nicht spekulieren. Deshalb nehmen die, sagen sie immer, mach das genau so, so hat es ja funktioniert, das muss ja so funktionieren. Dass genau das ist, was nicht funktioniert, lernen sie dann leider jedes Mal erst hinterher. So, der Einzige, der das wirklich gut gemacht hat, war ja, oder wahrscheinlich noch mehrere, aber Alien 1 zum Beispiel, da ging es um einen Alien und in Alien 2 hat er es ja eben nicht so gemacht. Da hat er nicht gesagt, ich mache jetzt Teil 1 nochmal, sondern er hat gesagt, ich mache jetzt einen Vietnam-Film mit Aliens. So.
Aber das meine ich so ein bisschen, weißt
genau,
du,
dass
du
dir ein
anderes Vorbild suchst.
Genau, dass man einfach diese Sache nochmal anders beleuchtet. So, man hat als Prämisse den Alien und beleuchtet ihn aber nochmal von der anderen Seite, anstatt einfach diesen Handlungsstrang auch zu übernehmen. Und das ist halt immer das Problem von Sequels, genau. Und das hat James Cameron eben mit Alien 2 sehr gut gemacht. Ich finde, auch selbst Terminator leidet darunter. Also Terminator, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob Teil 1 besser ist, aber ich finde, glaube ich, Teil 1 sogar noch besser als Teil 2. Weil Teil 2 sich dann doch teilweise so ein bisschen dem Publikum anbietet, mit diesem Humor teilweise. Und letztendlich auch eigentlich den ersten Teil nur nochmal in 100 Millionen anstatt mit 6 Millionen erzählt. So, da ist ja eigentlich storytechnisch nicht viel drauf, außer dass es noch einen kleinen Twist gibt. Kleiner Spoiler, Arnold Schwarzenegger ist der Gute.
Oh, jetzt hast du es verraten. Ja, gut, okay. Aber ich kann bei Terminator bin ich einfach irgendwie, es ist schwierig für mich, weil ich damit groß geworden bin und bin befangen. Ja, ich kann da mich gar nicht. Ich finde immer den zweiten besser eigentlich, obwohl ich den ersten auch toll finde. Und ich denke auch immer, es sind zwei verschiedene Filme. Auch wenn sie die ähnliche Handlung haben, das stimmt schon. Für mich sind es trotzdem so ein bisschen durch diesen Twist halt mit Schwarzenegger, finde ich, hat er dem Ganzen so eine neue Facette gegeben und hat es nicht einfach nur wiederholt. Aber vielleicht bin ich da, wie gesagt, befangen halt.
Also definitiv, Terminator 2 ist auf jeden Fall ein Jahrhundertwerk. Ich weiß nicht, ob Terminator 1 ein Jahrhundertwerk ist. Also würde ich jetzt alle, also ich liebe Terminator 1, weil es halt, ich bin, Teil 1 ist halt eher ein Horrorfilm. Und ich bin dann doch eher so, also, oder es ist zwar ein Science-Fiction, aber auch Horror. Und das ist mein Lieblingsgenre eigentlich. Und deshalb mag ich Teil 1 irgendwie noch lieber, weil Teil 2 hat nichts mehr mit Horror. Also Horror ist da weg.
Ja, Teil 1 ist halt auch ein totales 80er, düsteres, sehr düsteres Midnight-Movie-artiges Ding. So. Also das muss man auch erstmal hinkriegen, sowas. Geil, ja? Super geil. Ja.
Ich frage mich dann auch immer, was in den Zeiten, also so bei Robocop auch Terminator, das hat ja beides so ein bisschen auf der Ebene Ähnlichkeit. Also irgendwie müssen die, ich weiß nicht, was damals politisch los war, warum die Menschen damals das sehen wollten, diese Killermaschinen. Weil es ist so Robocop, emotionslose, der Killermaschine, gut, er hat auch Facetten und so, aber so das muss doch irgendwas bei den Leuten irgendwie bewegt haben, genauso wie Terminator, der eiskalte Killermaschine und so. Das muss damals irgendwie was gewesen sein, was die Menschen da bewegt hat, ob es der Kalte Krieg war oder ich weiß es nicht. So.
Ja, aber vielleicht auch schon so dieses, wie man heute sagt, so mit KI oder so, dass man damals schon so mit so dem Aufkommen der Computer und der Technik und so weiter auch schon vielleicht irgendwelche Vorurteile hatte oder Angst hatte, was die Maschinen machen können, vielleicht irgendwann. Wer weiß, ja.
Aber ich glaube halt, also ich weiß auch so, als Kind hat einen natürlich diese Unsterblichkeit der oder Unzerstörbarkeit der Maschinen auch immer so also begeistert. Man war immer so, wenn ich Robocop wäre, könnte mir in der Schule nichts passieren. So. Also ich glaube auch, dass es das so ein bisschen ist, diese Angst, die ein Mensch in der Welt hat, wenn er dann Robocop guckt, dem kann nichts passieren, der ist aus Stahl, der perlt alles ab. Aber eben auch diese Emotionslosigkeit, ich weiß auch nicht, ob da so auch diese ganzen Arnold Schwarzenegger-Filme, so, da ist er ja auch immer so ein eiskalter, emotionsloser eine Tötungsmaschine eigentlich, auch wenn er kein Roboter ist, also in den anderen Filmen auch.
Das stimmt.
Was da so die Begeisterung für wäre, würde mich mal interessieren, aber das kann ich so aus Rücksicht nicht mehr beurteilen.
Naja, gut, aber auf der anderen Seite ist es ja auch, also ich meine, das hat vielleicht einen sehr extremen Ausdruck gehabt, weil es vielleicht auch, weil Muskeln vielleicht in den 80ern noch eine andere Rolle gespielt haben, aber so diese Idee davon, ist das nicht etwas, was uns immer irgendwie so mitgerissen hat. Also es ist ja immer eine Frage.
So bei Marvel auch so dieses, ne? Das sind ja die eigentlich auch unverletzliche Superhelden, denen nichts passieren kann. Wahrscheinlich ist das, finden wir das immer toll, weil wir da mal kurz unserer Sterblichkeit auch entfliehen können. So, ne?
Dass wir dann, ich weiß es nicht. Also ich denke jetzt bei Robocop, finde ich, ist es ja bis auf dieses, was wir jetzt gesagt haben, diese, wenn es um die Satire möglicherweise geht, die Gewalteruption. Aber wenn ich das schaue, dann überlege ich mir schon immer so, wo ist eigentlich dieser Punkt, wo dieser Film mich immer kriegt? Und das ist eigentlich in dem Moment, wenn er realisiert, dass, wenn er eigentlich anfängt, seine eigene Identität zu entdecken, wenn er realisiert, dass er getötet wurde, wenn er eigentlich anfängt, Rache zu nehmen. Das ist nämlich ja eigentlich ein emotionaler Hook, den der Film hat, und der fängt mich dann in dem Moment. Also vorher finde ich faszinierend, weil ich finde es auch toll, wie sie es gemacht haben, dass er einfach auch, am Anfang sieht man ihn eigentlich gar nicht, weil erstmal sieht man nur diesen Bildschirm, dann in der auch selbst in der
vermilchglasten Scheiben, wie er da
langläuft. Ja. Oder nur in dieser Polizeistation sieht man nur dann, wie er da so sehen die Polizisten ihn, wie er in der Entfernung irgendwie so läuft. Aber nur durch von
so eine
hinten.
Vermilchglaste Scheibe auch so, ne? Ja. Dahinter, wie er da langläuft. Und man hört nur seine Schritte. Das ist auch so wie der weiße Hai so ein bisschen. Also es ist wird noch nichts gezeigt gleich. So.
Ja.
Das hält halt auch die Spannung so weit oben dann. So. Ja. Also,
und ich finde das
nach dem ersten Mal. Ja.
Also das finde ich ist faszinierend halt. Aber so, wo es wirklich anfängt, ist, wo er erkennt, er ist Murphy. Also da, weißt du, so. Und das macht der Film eigentlich, finde ich, sehr, sehr gut. Und das machen die anderen Filme alle nicht mehr, finde ich.
Ja, gerade wenn wir mal schon zum zweiten Spoiler springen wollen, da haben sie ja irgendwie Peter Weller nur für gekriegt, weil sie ihm versprochen haben, dass dieses Emotionale noch mehr in Vordergrund und Identitätssuchende mehr in Vordergrund kommt. Und dann fängt das ja auch an damit, dass er am Anfang seine Frau trifft.
Ja.
Und ich finde, bis dahin funktioniert der Film auch noch. So dieses, wie seine Frau ihn dann anfassen soll und sagt, er ist kalt. Und das ist so wirklich, und danach ist das Cut. Er sagt, nee, Alex Murphy ist tot, Tür zu, sie ist weg, Thema erledigt. Ja. Jetzt geht es nur noch um Kane und Nuke. So, keine Ahnung. So, bis dahin hatte der Film noch funktioniert, fand ich so. Also ich fand auch den Anfang ganz gut. So wie das losgeht, diese komische Magnavolt-Werbung war auch eigentlich wie im Stil vom ersten Teil, so schön übertrieben und auch danach da im Regenwald ist ein Atomkraftwerk explodiert und dann hat die andere Moderatorin Naturschützer sprechen von einer Katastrophe. Ja, aber tun sie das nicht immer? So, super. So, das war richtig lustig. So, und dann auch am Anfang und auch mitten im Film nochmal, also auch richtig Bock an handwerklichen Explosionen ist mir bei, also das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr, eine vernünftige, richtig gut gemachte Explosion. Also, oder auch geschnitten, das ist ja ziemlich schwierig, eine gute Explosion zu machen. Erstmal, das muss gut explodieren, das muss gut gefilmt sein. Meist vergessen sie heutzutage dann eine Kamera zu nehmen, mit der man auch Zeitlupe machen kann. Und die beiden Explosionen von den Polizeiwagen in Robocop 2, legendär. Also die, wo der eine Wagen da auf dieses Grundstück rollt und explodiert und danach und ist einfach weg. weil er so heftig in die Luft geflogen ist. Wahnsinnig geile Explosion. Und am Anfang auch die, wo der mit dem komischen Raketenwerfer auf, das, auf den anderen Wagen schießt da und dann nochmal drauf. Auch super Explosionen, so. Da hab ich so ein bisschen Nostalgie zu, weil das sowas gibt es heutzutage leider nicht mehr. Heutzutage in den Actionfilmen, da explodieren bestimmt mehr Autos, als man zählen kann, aber immer so, ja, sind ja eh computeranimiert, da kann auch hinten im Hintergrund passieren, irgendwo brauchen wir kein Augenmerk mehr drauflegen, so. So banal. Also da hat man halt in den 80ern immer gemerkt oder auch Anfang 90er, Action hat Geld gekostet. Das heißt, du musst es erstmal zum Produzenten gehen und dem erklären, warum in dieser Szene jetzt dieses Geld ausgegeben werden muss für diese Explosion oder dieser Hubschrauber oder keine Ahnung was. Deshalb hatte das immer so auch einen guten Grund, also einen guten Grund nicht, aber es hatte immer eine Bewandtnis. So bei Terminator auch so dieses, das ist, passiert nicht immer alles einfach so, sondern es muss immer so ein bisschen aufgebaut werden, die Spannung, dann wird schon mal einmal gezeigt, dass da ein Hubschrauber ist und so, das muss alles so ein bisschen aufgebaut werden, damit dann wirklich die Action dann auch wirklich einen Grund hat zu passieren. Bei Marvel oder bei Fast and Furious oder keine Ahnung was, da passiert Action ja nur noch, um die Zeit zwischen den Dialogen zu überbrücken, so, und man weiß gar nicht mehr, warum eigentlich. Also was passiert da jetzt eigentlich? Ja, die kloppen sich wieder und fliegen zum Mond und zurück. Und man hat so das Gefühl, das ist alles so banal. So, da hat keiner mehr Bock, jetzt eine Modellstadt von Delta City zu bauen. Oder also es wird nichts mehr wirklich, so die Special Effects Leute sind da nicht mehr mit Herz dabei. Da sitzen in Korea einfach 1000 Programmierer. Die kriegen einfach das Skript und das hacken die dann rein.
Ja. Ne? Yeah. Ja, und ich glaube aber auch, dass damals die Actions oder die Explosion auch war auch ganz wichtig, um den Film teilweise auch zu verkaufen im Kino, im Trailer und solche Sachen, weißt du? Also ich glaube, man hat auch darauf ein bisschen geachtet, weil man braucht ja ein Spektakel, wenn man sowas gemacht hat, so ein Genre. Und dann war es natürlich wichtig, man hatte irgendein Spektakel in Form einer großen Explosion. Also zum Beispiel die Lethal Weapon-Reihe, die ich ja total liebe, ja, da hast du ja da dieses Intro mit dem explodierenden Hochhaus, also einstürzenden Hochhaus, ja, das was ja damals echt war und so. Das war natürlich der Trailer. Das war der Trailer, das haben die gezeigt im Trailer. Und im vierten Teil, und der ja fast schon aus seiner Zeit heraus ist, das ist schon Ende 90er, da ist schon fast die Zeit vorbei, da gibt es diese Szene, wo dieser irgend so ein wahnsinniger Typ mit so einem Feuerdingsbums, ja, mit einem Flammenwerfer, da steht und am Ende der ganze Tanklaster und die ganze Tankstelle explodiert und der Tanklaster in die Luft fliegt und das sind auch teilweise Modelle, aber diese Tankstelle ist echt, die haben die echt in die Luft gejagt, du siehst da so einen Hubschrauber an der Seite und so, ist alles echt und das haben die auch, das war der Trailer, da hast du den Trailer gesehen, das erinnere ich mich noch, von Lethal Weapon 4, das war die Anfangssequenz und danach hat so BOOM und dann kam hier Lethal Weapon 4 und hast gedacht, das muss ich mir angucken. Also das war natürlich ein ganz wichtiges Tool, glaube ich auch. Und ich glaube, deswegen hat man auch so Wert darauf gelegt bei vielen Filmen.
Ja, es war auch so ein Überbietungswettbewerb halt auch so ein bisschen. Ne? Also bei Demolish Man stürzt auch das Haus ein da nach der Explosion und die Abservierer da ohne Riesenexplosion da und also so, das war damals eben. Das waren so die Computereffekte von damals. Also so, heutzutage versuchen sich, obwohl das ja mittlerweile auch wieder schlechter wird, warum auch immer, also warum die Computereffekte schlechter werden, ist auch ein Mysterium. Also das müsste ja eigentlich auch mal besser werden, aber naja. Und das war damals halt so ein Überbietungswettbewerb, wer kann die bessere Explosion machen. Aber dadurch war das dann auch so eine Kunstform so ein bisschen. Ne? Auch wie eben diese Erschießer oder die Prügeleien oder so, das waren ja alles irgendwie was wirklich handwerklich und eine Kunstform war. Sowas sieht man heutzutage nur noch vielleicht in so Kloppereien. Also da so Martial-Arts-Sachen, die sind halt immer noch, da geben sie sich auch wirklich noch Mühe, wenn dann sich mal zwei kloppen. Aber so Explosionen oder Verfolgungsjagden, weiß ich nicht, also sieht man selten noch richtig gut gemachte.
Ja, also total selten, ganz, ganz selten. Finde ich auch wirklich schade. Auf der anderen Seite denke ich so, ich weiß noch, dass als ich jugendlich war, habe ich irgendwann so gedacht, ja, schon wieder eine Explosion und die Filme sind ja auch immer gleich, immer Explosionen und so. Mhm. Und heute weiß ich das total zu schätzen in der Retrospektive, weil es das halt nicht mehr gibt. Und ich denke so, boah, toll, toll. Ja. Also jetzt weiß ich es eigentlich erst richtig
jetzt, zu schätzen. Genau. Ne? Genau.
Absolut. Ich frage mich halt bei dem zweiten Robocop-Teil wirklich so, der hat schon ja eigentlich fast alle Elemente von dem ersten, außer dass er möglicherweise nicht mehr so eine dramatische Geschichte erzählt, versucht es aber, glaube ich, auch ein bisschen. Auch zum Beispiel diese Bösewichte, und die werden ja auch teilweise sehr böse dargestellt und die machen ganz schlimme Dinge, schneiden den einen Typ da auf, während er noch lebt und so. Aber trotzdem finde ich die nicht so gefährlich wie die im ersten Teil.
Genau, es wirkt so ein bisschen so, ja, als wenn der Produzent gesagt hat, im ersten Teil war diese krasse Gewalt, die musst du jetzt auch machen. Das war Irvin Kirschner, der
Regisseur. Irvin Kirschner war es, ja.
Star Wars
2. Das Imperium schlägt zurück. Ja, das Imperium schlägt zurück.
Genau, und ich glaube nicht, dass der jetzt so der Brutalo-Fan ist. Und das wirkte so ein bisschen so, ja, musst du machen, sonst kriegst du den Job nicht, ne? Also, so, das muss halt rein. So, gut, ich weiß auch nicht, warum er den Film machen wollte, weil er wirkt so ein bisschen lieblos auch, der Film, finde ich. Also, ich finde, viele Filme haben halt dieses erste Hälfte, zweite Hälfte Problem. Und das ist so einer, da fängt das zweite Hälfte Problem schon nach dem ersten Viertel an.
Naja, also Irvin Kirschner ist ja gerade bei Imperium schlägt zurück, wo man es ja auch Riesengeschichten gibt und gesagt hat, die haben sie dann geholt, weil George Lucas wollte eigentlich nicht selbst machen und dann wollte er aber doch und dann haben die eigentlich immer Stress gehabt oder keine Ahnung, wie die Legenden da sind. Aber so ein bisschen das Gefühl habe ich auch, also dass man bei Irvin Kirschner gesagt hat, ja, der hat doch schon da, den kann man doch immer holen, den kann man doch, und dem kann man dann doch sagen,
der rettet das Ding, der holt den,
was er machen soll und so. Ja, genau. Und dann ist der, glaube ich, dahin gefahren, hat gesagt, ah ja gut, mach ich's halt, was soll ich machen? Robocop, okay, was ist das für ein Titel, okay, mach ich, ja.
Wieso hat der Junge da eine Knarre in der Hand?
Ja, genau, also irgendwie so, und es ist nicht mehr so aus einem Guss wie bei Paul Verhoeven, ja.
Ja, genau.
So,
ja.
Das ist so, ich finde, man versucht, die ganze Zeit wird das versucht, dass das reproduziert wird. Man versucht es die ganze Zeit.
Das ist das typische zweiter Teil-Problem. Ne?
Genau so zu machen. Mhm. Ich finde natürlich jetzt mit ein bisschen Abstand hat er natürlich so einen gewissen Charme auch, weil es ist eigentlich wie so ein Robocop-Abenteuer-Film, finde ich auch so ein bisschen. Weißt du, so einfach so ein Abenteuer von ihm.
Ja, so genau, wie so eine Serie. Ja, genau, stimmt. Ja, ja, da gab es ja dann auch irgendwann so eine Serie auch noch. Ich erinnere mich nur ganz schwach dran, aber das wirkte wohl eher so wie das dann auch. Und ich finde auch irgendwie, das ist so ein bisschen auch, der wirkt, als wenn Joel Schumacher den gemacht hat. So weil der hatte auch damals diesen einen Batman so vergeigt da.
Der Arme, und da
war auch alles mit Neonfarben angepinselt und der trieft ja auch so von Neonfarben.
Ja.
Das wirkt auch alles so ein bisschen, die Bösewichte auch so, das war dann schon so ein bisschen in Batman alles so. Die Bösen waren alle schon so ein bisschen, jeder hatte so seine Superkraft so und also bei Robocop jetzt 2, das wirkte schon so ein bisschen wie so ein Superhelden-Kram.
Ja, ein bisschen. Also wobei, Joel Schumacher ist schon auch ein guter Regisseur gewesen, das muss man schon sagen. Also er hat auch viele tolle Filme gemacht. Er hat ja nicht nur diesen, also Batman Forever ist, also wir wissen, gibt es ja auch so eine eigene Geschichte, warum diese Batman-Filme so geworden sind. Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist eher das Schuld auch des Studios und weniger von Schumacher. Aber
wahrscheinlich, ja.
Aber Lost Boys, Falling Down.
Ja, okay.
Nicht auflegen noch, dieser kleine, feine Thriller mit Colin Farrell. Ja. Also Joel Schumacher, ich glaube Flatliners hat er auch gemacht. Der hat schon viele gute Filme gemacht und sehr unterschiedliche, muss man auch sagen. Mhm. Und das, was er da mit Batman gemacht hat, ich keine Ahnung, das ist irgendwie, ich weiß nicht, was ihn da, aber irgendwas hat ihn da geritten, also. Keine Ahnung. Ja,
aber so wirkte der Robocop 2, finde ich, so farblich, so ein bisschen.
Und
so dieses Popcornige, oder ich weiß nicht, wie man das nennen will, so dieses Neon-Punkige.
Ja, Neon-Punk, also ich meine, passt, glaube ich. Ich meine, er hat halt, es ist mir von allem dort zu viel. Also die Bösewichte, auch der Hauptbösewicht ist mir zu viel, auch wie er dann, was er dann wird, also dieses neue Modell sozusagen dann, was dann eben nicht mehr hier Ed 209 ist, sondern so, also was dann, und das sieht furchtbar aus und es sieht auch in dem Stop-Motion nicht gut aus und so weiter.
Ja, komisch, dass sie sich das aus dem ersten Teil nicht gemerkt haben, dass man, wenn man Stop-Motion macht, mehr Bilder pro Sekunde machen muss, damit das einigermaßen flüssig aussieht. Haben sie im zweiten Teil einfach genauso gemacht, hat ja im ersten auch nicht geschadet.
Ich finde halt, so ich finde halt diese Ed 209 Sachen im ersten Teil, also auch das mit dieser Treppe, ja, wo er dann nicht die Treppe gehen kann und so weiter, immer mit diesen tierischen Lauten, also als er dann auch da so runterfällt und so. Ja. Man weiß, es ist Stop Motion, man weiß es auch heute noch, aber es ist trotzdem irgendwie toll noch, finde ich.
Aber das kann sein, dass dass bei uns da die Nostalgiebrille hilft. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, wenn du sowas heute jemandem zeigst, ob der dann sagt, was passiert da gerade?
Ja gut, aber ich finde halt im Gegensatz zum zweiten Teil dieses Vieh, also...
Ja, das stimmt.
Das ist irgendwie schon, also das sieht auch, dieses Design von diesem R209 ist einfach wesentlich besser, also auch angsteinflößender, finde ich, als jetzt von diesem im zweiten Teil. Im zweiten Teil sieht aus wie so ein... Ja, Roboter, Cyborg, Android, irgendwas.
Hast nee, so als wenn der Roboterkämpfe in so China oder in Japan-Filmen so Roboterkämpfe machen sollte. So, ne? Stimmt. Nee, das dann, gefällt mir auch alles nicht. Und dann auch diese Abfolge von Story, also das ist alles irgendwie, das gerät dann alles in so einen komischen, in eine komische Richtung, da wie er dann auf einmal keine Emotion, so überemotional ist da und dann den Hydranten abdreht und blödes Zeug redet. Das war dann so lächerlich alles. So, da dachte ich so, was soll das denn jetzt hier in dem Film? So,
Es ist so chaotisch halt.
Das ja, genau. So erst in die Richtung, dann geht er in die Richtung und dann am Ende wieder in die Richtung. So. Also das ist wahrscheinlich einfach auch so ein Produktionsdesaster gewesen. So, am Anfang ein Drehbuch, also wirkt auch so ein bisschen, als wenn nach dem ersten Viertel der Drehbuchautor keine Zeit mehr gehabt hatte oder er war noch gar nicht fertig und muss dann schnell machen oder so.
Ja, und dann gibt es dieses Kind auch, also dann wird, ich weiß nicht, ob dann durch das Kind gezeigt werden soll, dass auch selbst so, gibt es so fiese, böse Kinder, weil diese Welt ist so schlecht oder so, ich weiß nicht. Und das ist ganz schwierig mit diesem Kind. Ich meine, es stirbt dann auch, dann hat es ja irgendwie dann auch so einen Dialog mit Robocop lass mich nie allein und was soll...
Er wollte auch nur, was sollte einem das sagen, genau?
Ja, was soll mir das sagen? Also
das kurz vorher dann noch ein paar Leute erschossen so und dann soll Robocop jetzt Mitleid mit ihm haben oder nicht oder doch, keine Ahnung,
Ja.
War alles nicht so ganz zu Ende gedacht wahrscheinlich.
Ich finde immer, also ich habe Robocop 2 schon öfter mal gesehen, im Sinne auch, dass ich mir den so, ich habe so gedacht, ach weißt du was, ich lasse mich jetzt mal wieder auf diesen Film ein und dann gucke ich den immer und eine Zeit lang geht das irgendwie gut und irgendwann denke ich so, oh, ist nicht so doll und so. Also so, weißt du? Also
geht mir genauso, ja. Man hat so ein Bild im Kopf von dem Film, so und dann denkt man, ja, das kann ja ganz unterhaltsam sein, so, aber dann guckt man und dann irgendwann kommt man raus aus dem Film und dann will man ihn eigentlich auch nicht mehr weitergucken.
Und deswegen hätte man wahrscheinlich auch wirklich wie was, ein bisschen was anderes machen sollen oder eine andere Variation. Ja. Also ich meine, es gibt ja diese Geschichte von Robocop 2, dass es dieses Frank Miller-Skript da gibt, gell?
Ja.
Was nicht verfilmt wurde dann oder nur Teile daraus. Daraus wurde ja auch ein Comic gemacht. Es gibt ja so ein Robocop-Comic. Soll das Originaldrehbuch sein von Frank Miller. Ich glaube, Frank Miller spielt trotzdem mit, glaube ich, eine kleine Rolle, gell, hat er in diesem Film. Und dann wird auch gesagt, es werden Teile von dem Frank Miller-Skript wurden dann in den dritten Teil auch noch reingepackt. Ja? Mhm. So. Also das heißt, man hat irgendwie versucht, auch so ein bisschen die ganze Zeit daran zu drehen und zu schrauben, weil das wohl dieses Frank Miller-Skript wohl zu düster war. Ja? Ja, wobei dieser Film ja schon sehr düster ist auf einer gewissen Ebene, ja.
Teil 1 jetzt, oder?
Ja, auch Teil 2. Ich finde, Teil 2 ist ja auch nicht so, ist ja nicht so ein Feel-Good-Movie.
Nee.
Ja. Also guckst dir das an, denkst, ja. Weißt du?
Wünscht man sich nicht, ja. Und Teil 3, aber Teil 3 ist ja dann, finde ich, eine Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, den habe ich auch, glaube ich, nur einmal im Kino gesehen damals und dann nie wieder. So, weil der hat mir dann gar nicht mehr zugesagt.
Also Teil 3 habe ich natürlich, haben wir damals im Kino gesehen und haben natürlich was ganz anderes erwartet. Und dann haben wir erstmal so gedacht, was ist das? Also so, das war ganz anders, als was wir erwartet hatten. Aber ich glaube, hat nicht Fred Decker hat den doch, glaube ich, gemacht, soweit ich weiß.
So ein letzter Film, ja.
Ja.
Danach durfte er keine Filme mehr machen.
Ja, danach durfte er keine Filme. Ich mag ja Fred Decker schon gern, also Monster Squad.
Die Nacht der Creeps mag ich auch sehr gerne.
Die Nacht der Creeps, auch ganz toll.
Mhm.
Und ich finde, Robocop 3 ist halt eher, also ist was anderes. Es ist mehr ein bisschen wie fast diese Zeichentrickserie, die es ja auch gab von Robocop. Mhm. So, es hat halt eher was sehr Leichtes. Aber auf der anderen Seite ist es für mich auch anders, wenn ich das gucke, als Teil 2. Weil nicht die ganze Zeit einer aufgeschnitten wird oder irgend sowas, sondern ich kann mir das einfach so angucken, ohne dass es so einen Ekelfaktor hat. Auch,
ja, das stimmt, ja. Mhm. Also deswegen, aber da fliegt er dann irgendwie auch noch und so,
ja, schlecht fliegt gemacht auch und alles. So, ja, ja. Na gut, aber auf der anderen Seite sage ich das wegen dieser Zeichentrickserie. Ich habe die auch, diese Zeichentrickserie.
Das kenne ich gar nicht.
Die kennst du gar nicht. Die lief halt früher auch immer, weißt du, irgendwie, weiß nicht, bei Tele 5 oder so. Das waren diese Zeiten, wo aus diesen ganzen, es gibt auch von Rambo eine Zeichentrickserie.
Okay.
Also, wo aus diesen ganzen recht harten Actionfilmen wurde das für Kinder aufbereitet. Ja. Und die haben dann so, wie Rambo, so G.I. Joe-mäßig dann da Abenteuer erlebt. Und es gibt auch eben diese Serie von Robocop. Robocop erlebt das, dann erlebt er das, erlebt er das.
Ja.
Und so ein bisschen ist dieser Film. Und deswegen mag ich, also der dritte Teil. Und deswegen mag ich das, weil ich mochte früher die Zeichentrickserie auch total gerne. Ja,
von Robocop. Okay.
Finde ich auch ganz super. Musst du dir mal angucken. Die kann man, es gibt irgendwie nur eine Staffel, glaube ich.
Klingt lustig, ja.
Und die ist halt so sehr 80er, also sehr, die ist nicht so zahm. Ja, die ist schon, geht schon ab. Aber es ist trotzdem eine Kinderserie. Also ist ein sehr merkwürdiges Ding, ja.
Hattest du auch diese Real-Serie gesehen? Also, weil es gab ja, glaube ich, oder gab es die? Oder
ja,
bilde ich mir das
ja,
ein? Ja, es gab eine,
ja,
ne?
Ja, ja.
Weil ich erinnere mich auch nicht mehr. Teilweise. Es gibt auch eine von diesen Alien Nation, gibt es ja auch eine Serie irgendwie.
Ja.
Kennst du den?
Gibt es, ja.
Und das verwechsel ich gerade im Kopf irgendwie so, weil das so beides so ein bisschen in so einer komischen Endzeit-Welt spielt. Da habe ich das, überlagert sich das bei mir so ein bisschen.
Also ich glaube, man hat, also es gibt auf jeden Fall definitiv eine Serie, das weiß ich. Die ist aber nicht besonders gut. Ich glaube, die wurde in Kanada irgendwie produziert, relativ günstig für so Robocop-Verhältnisse. Und ich weiß, erinnere mich noch daran, dass man aus der Serie hat man in wie Teil 4 oder Teil und auch Teil 5, glaube ich sogar, hat man in die Videothek damals gebracht, hat gesagt, hier Robocop 4. Bla bla bla, irgendwas mit Untertitel, aber das war eigentlich, waren das, glaube ich, entweder der Pilotfilm der Serie oder Folgen der Serie, die man zusammengeklebt hatte. Okay. Und dann gesagt hat, das ist Teil 4. Das gab es früher in der Videothek, ich erinnere mich. Kann man auch immer noch auf VHS bekommen, wenn es einen interessiert. Aber ich glaube, dass diese Serie, also das war, glaube ich, nicht mehr das besonders.
War nix, ne? Nee, glaube ich auch nicht.
Nein, das war gar nichts, glaube ich. Das kann man komplett haken. Nein, besser die Zeichentrickserie. Auf jeden Fall besser die Zeichentrickserie.
Okay.
Und ich habe auch noch, das habe ich auch gelesen in der Recherche, dass man hat ja Paul Verhoeven gefragt, ob er einen zweiten Teil machen will. Und er hat ja dann Total Recall gedreht.
Ja.
Und er hat gesagt, also es war ihm der Legende nach ein bisschen Dorn im Auge, dass das alles so schnell gehen soll, dass man einfach nur das nachziehen will wegen dem Erfolg. Und es gab wohl ein Skript, auch von Ed Neumeier, wo man gesagt hat, wo auch Verhoeven das toll fand. Und da ging es darum, dass wie Robocop stirbt und aber in einer
Zukunft wieder aufwacht,
ja, so, wieder aufwacht
zusammengebaut wird,
und zusammengebaut wird, aber als anderer Organismus. So.
Das war eigentlich, das wäre eigentlich genau das, was du meintest. Das wäre wahrscheinlich genau das Richtige gewesen.
Vielleicht, ja. Und es gibt immer noch, immer bei der IMDb immer noch gelistet, das heißt Robocop Returns, und das ist auch, steht Screenplay auch bei Ed Neumeier. Also, was auch irgendwie, glaube ich, ein Skript war, was, glaube ich, für den zweiten Teil abgelehnt wurde oder so. Und das überspringt der Legende nach alle Teile bis auf den ersten. Also hat man wieder dieses, weißt du?
Okay.
Das schließt direkt am ersten an. Aber ob das jemals gemacht wird, nachdem wir, und jetzt kommen wir mal zum Remake, nachdem man das Remake gemacht hat, ist halt die Frage, ob es irgendwann gibt es sicherlich wieder Robocop, aber
war der denn überhaupt ein Erfolg, der von 2014? Das weiß ich jetzt gar nicht, ob der ein Erfolg ist. Ich glaube nicht so wirklich, ne?
Ich glaube, also, dass er nicht ganz unerfolgreich wird. Ich kann auch mal hier ein Live-Research machen, während wir noch weiter plaudern. Aber vor allem, weil ich gerade gesagt habe, wie geht es mit Robocop weiter? Es gibt eine Serie, das weiß ich. Ich glaube, es gibt eine Serie in der Mache. Und ich glaube, ich glaube sogar bei Amazon. Ich glaube, es wird sogar eine Amazon-Serie. Und ich glaube, das ist das Nächste, was in der Agenda ist. Ja. Das ist die Frage, ist das eine gute Idee oder eine schlechte?
Ich glaube ja, das Thema ist so ein bisschen zerstört. Also so durch diese ganzen Fehlschläge, so weiß ich auch nicht. Das, irgendwie ist das so ein bisschen problembehaftet. Also das Remake habe ich mir damals, habe mich ein bisschen drauf gefreut. So. Ich hatte nicht gedacht, dass es was wird, weil ich war zum Beispiel von Total Recall auch eher enttäuscht von der Neuverfilmung. Ich verstehe halt auch diese ganze Weichzeichnerei von diesen Verhoeven-Originalen nicht, warum das passiert. Von Starship Troopers sollte ja irgendwann auch nochmal was kommen, was dachte ich, also und ich dachte schon, die wollen Paul Verhoeven aus Hollywood irgendwie verschwinden lassen und alle seine Filme nochmal in ab 6 remastern. genau. Damit diese Ära vergessen werden kann, endlich. Der ist ja auch wieder abgehauen nach Holland und dann ist ja, können sie da seine Spuren beseitigen aus, wahrscheinlich waren sie da deswegen beleidigt. Und auf jeden Fall bin ich dann ins Kino gegangen und also wir haben den nicht mal ausgehalten. Also wir sind irgendwann rausgegangen aus dem Film, weil den fanden wir so fürchterlich. Weil ich bin halt ein großer Fan des ersten Teils und fand dann das, was die da gemacht haben, das war unterirdisch. Und dann habe ich mir jetzt aber für dieses Gespräch hier nochmal angeguckt. Aber ich habe es nicht geschafft, ihn in einem durchzugucken. Ich musste ihn auch zwischendurch ausmachen und nächsten Tag weitergucken. Der ist mir zu seicht. Der ist mir einfach zu seicht. Ich mag diesen Hauptdarsteller nicht.
Wie heißt er? Joel Kinnaman. Ja.
Also ich habe nichts gegen ihn unbedingt, aber ich weiß nicht, was der soll. Also der, auch in diesem Silent Night, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Ja, ja, habe ich gesehen.
Warum? Ich verstehe, ich weiß nicht, warum er. Also der ist, finde ich, kein guter Schauspieler. Also der mit With the Devil irgendwas, nicht in With the Devil, doch.
Wo er mitgespielt hat, meinst du?
Ja, mit Nicolas Cage, wo da die Rolle
ganz gut gestanden. Sympathy for the Devil heißt.
Sowas, genau, ja. So, da war ja so ein ganz normaler Familienvater irgendwie, der entführt wird. Das kann er spielen, aber diesen Actionhelden, da finde ich, hat er nichts zu suchen. Also der hat, sein Gesicht hat für mich irgendwie keine Emotionen, die mich irgendwo mit hinnimmt.
Zu bieten. Ja, ja, es gibt ja, ich habe letztens so einen Trailer mit ihm gesehen, da ist er ist ja bei Silent Night ist er ja taub und es gibt jetzt demnächst so einen Film von ihm, da ist er stumm. Und da habe ich gedacht, ist das so eine Trilogie? Also es kommt dann, ist er irgendwann blind oder also was macht er denn? Was macht
er? Ja, genau,
das ist kein Witz, da
kommt auch blinde Wut mit ihm.
Ja. Blinde Wut. Ja, also Joel Kinnaman, es gibt ein paar Rollen von Joel Kinnaman, so wie jetzt, er hat mal den Sohn gespielt von Liam Neeson bei, ich glaube, Run All Night hieß der.
Ja.
Da, das hat er gut gemacht.
Ja, sowas,
er
kann, genau, sowas
so,
kann
er. Also genau, so Supporting Roles sozusagen. Das hat er immer ganz gut gemacht. Aber so.
Junkie als Nebenrolle oder sowas irgendwie, aber irgendwie so ein Action-Hauptdarsteller sehe ich irgendwie nicht.
Ja.
Der hat kein Charisma, finde ich. Also das ist natürlich Geschmackssache, aber dem, also der.
Ich glaube, man hat ihn ein bisschen ausgesucht, weil er auch ein bisschen aussieht wie Peter Weller. So ein bisschen so eine Reinkarnation.
Wahrscheinlich,
so leicht, vom Typ her sowas. So leicht, ja. Also ich habe mal
Peter geguckt, Weller ist natürlich Etagen weit höher. Ne? Also,
er ist, glaube ich, eine andere Art von Schauspieler. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Der Film, der hat 100 Millionen gekostet, dieses Remake von Robocop. Ich glaube, dass, ich habe das auch gelesen, dass das so ein Grund war, warum die irgendwann das Rating runtergesetzt haben, weil sie gesagt haben,
wir
müssen das PG-13 machen, weil es wird sonst, weil es wird immer teurer und teurer. Er hat der IMDb zufolge 242 Millionen eingespielt. Also dann könnte man schon sagen, Erfolg, ja.
Ja.
Also vielleicht gibt es deswegen auch bald eine Serie, das kann auch sein. Und aber das ist genau dieses Entscheidende, wenn man sich anschaut, wie Peter Weller Robocop spielt, also wie er ihn auch bewegt, und da gibt es ja wirklich, kann man sich auch Making-ofs und so weiter anschauen, wie er das konstruiert hat, diese Gangart, diese Roboter-Gangart und so. Aber das ist so toll, man guckt es so, weil es, man kauft es ihm auch total ab. Und das ist natürlich Joel Kinnaman in dem Remake, der macht das ja eigentlich gar nicht. Also der latscht da halt rum, aber der hat jetzt keine besondere Bewegung.
Null, ja. Dass er auch seinen Gummianzug anhat teilweise, finde ich. Also als wenn er so ein Ninja-Anzug anhat oder so. Also das sieht auch, finde ich, gar nicht so robotermäßig aus. Also
aber ich muss trotzdem mal jetzt kurz einwerfen, ich finde den Original, das Remake gar nicht so schlecht. Also ich habe ihn als ich ihn das erste Mal geschaut habe, habe ich gedacht, oh Gott, das ist eine Katastrophe, das ist nicht mein Robocop. Mhm. Aber jetzt, ich habe ihn dann nochmal vor ein paar Wochen gesehen und halt gestern auch nochmal, wenn man sich ein bisschen darauf einlässt, wenn man so das ein bisschen ausblendet, dass es halt nicht, also wenn man
ja, sagt, aber dann bleibt, was bleibt denn? Dann bleibt doch nur so ein komisches Kopf, so ein Kopfding, so mit diesen korrupten Cops. Ja. Also, und dann diese 100 Millionen hat er gekostet, wo denn? Also diese Explosion, wo er aus seinem Haus kommt. Ich meine, vergleich das mal mit der Szene, wie damals Peter Weller zerlegt wird. Der kommt aus dem Haus raus und dann wird das gezeigt aus irgendeiner Überwachungskamera. Ja. Und dann ist die Explosion auch noch computeranimiert.
Ja.
Und sieht richtig scheiße aus.
Ja.
So, und das ist dann der Abgang von ihm, oder was? Ich dachte so, hä?
Ja, das finde ich auch. Das, weil es reißt einen halt überhaupt nicht mit.
Und dann diese komischen Action-Szenen, wo er dann gegen irgendwelche Drohnen kämpft da und irgendwelche wilden Kameradrohnenaufnahmen da, wie die durch irgendeine Lagerhalle fliegen und er dann irgend so einen Wettkampf mit so einem anderen, mit diesem Soldier da hat. Also das war alles so für mich so, was will der Film? Und warum ist der so teuer?
Naja,
also, Action habe ich da überhaupt nicht wahrgenommen. Also, ich glaube, mir ist ja keine Action-Szene irgendwie im Kopf geblieben. Dann kommt am Ende noch diese Action, wo er mit dem Motorrad irgendwie über diese R209-Neo-Roboter da rüberfliegt. Auch super schlecht computeranimiert, klettert dann auf den rum da und rum. Diese Art von Action, der kann ich auch nichts abgewinnen. Dabei läuft einfach random irgendeine Musik im Hintergrund, die überhaupt nicht abgestimmt ist auf das, was gerade passiert. Und dann fliegt er da durch die Gegend und es hat überhaupt keine dramaturgische Kurve. So, es ist einfach so ein Hauptsache, es passiert irgendwas und viel und was nicht in Wirklichkeit passieren könnte. So. Das heißt, dem habe ich nichts abgekauft.
Irgendwie. Also gestern, als ich ihn nochmal gesehen habe, weil ich habe ihn dann auch so ein bisschen laufen lassen, während ich hier was geschnitten habe, und dann habe ich so gedacht, die reden da aber auch sehr viel. Also da wird aber auch zwischen Michael Keaton und irgendwie Gary Oldman und alle, und da wird gelabert und das.
Ja, schrecklich.
Und die Roboter machen das und wir wollen das und dies und das Gesetz und hin und das möchten wir.
Ja, wenn sie dann wenigstens tiefsinnige Dialoge hätten, aber da kommt ja nur immer von Gary Oldman wieder, beruhige dich, beruhige dich. Er sagt immer wieder zu Robocop, beruhige dich, beruhige dich, beruhige dich. Und ich so, halt die Fresse, Mann. Und der beruhigt sich halt nicht. Dann drück auf deinen Knopf und dreh Beruhigungsknopf runter oder so. Aber so dann diese Dialoge waren ja auch völlig inhaltslos. Also dem konnte ich nichts abgewinnen, dem Film gar nichts.
Also das
ist ich wusste auch nicht, auf welcher Ebene der, also was will er eigentlich sein? Also es gibt halt dieses korrupte Cop-Ding, das hat man schon tausendmal gesehen. Diese fünf korrupten Cops, die ihr Korruptsein irgendwie geheim halten müssen und deshalb dann alle umlegen, die irgendwie in den Weg kommen. So, und das dann mit Robocop zu verbinden, und dann ist er erst silber und dann schwarz, und dadurch wird der Film dann 2 Stunden lang, glaube ich. Das dann irgendwelche Sachen, die völlig egal sind, einfach noch, wo ich gesagt hätte, warum haben wir das nicht einfach rausgeschnitten, weil das interessiert auch keinen.
Also, ich finde halt, wenn man den Film so versucht, irgendwie so kleiner zu machen, wenn man sagt, das ist irgendwie so, weil für mich ist es manchmal auch wie so ein kleiner Krimi, das ist wie so ein Robocop-Krimi, weil die Geschichte ist ja jetzt eigentlich gar nicht so groß oder wird gar nicht so, also auch die Verbrecher, die es da gibt, oder die Bösewichte, die sind ja überhaupt im Gegensatz zum Original jetzt ja null beängstigend, also so, es ist irgendwas, auch das ist sehr random, wie man sagt, ja, so finde ich. Mhm. Dann gibt es natürlich, also es gibt den Charakter Lewis, gibt es noch, ja, aber der ist ja dann am Anfang irgendwie da geht ja da irgendwas schief und so weiter, dann ist der, wird er ja da irgendwie, wird der, nee, der wird nicht getötet, der wird, ist schwer verletzt und so, glaube ich, Officer Lewis, und das ist natürlich schade, weil natürlich Nancy Allen, also erstmal ist es natürlich umgekehrt, normalerweise ist es ja eigentlich, war es früher ein Mann, heute ist eine Frau, da war es jetzt aber, war es eine Frau, jetzt ist es ein Mann, auch konsequent vielleicht.
Umgedrehter Feminismus, sehr gut.
Ja, umgedrehter Feminismus, genau, Lewis ist jetzt ein Mann. Aber natürlich war Nancy Allen für mich auch immer wichtig in den Filmen früher. Also ich fand die, im dritten stirbt sie ja, aber in so in dieser ersten, gerade im ersten Teil, weil sie ist eigentlich der einzige Freund, den Robocop hat.
Ja.
Und sie erkennt ihn ja auch wieder und so. Und das, und Nancy Allen ist auch so 80s und also das fand ich immer ganz toll, ja.
Hm. Ja, Officer also die fand ich auch gut, ja. Also gerade im ersten Teil, so, ne? Also im zweiten dann.
Naja. Ja, im zweiten ist sie halt auch dabei.
Ist sie halt da, ne? Ja, genau. Und aber das brauche ich halt nicht, da unterscheiden wir bei uns, glaube ich. Dieses in den Fortsetzungen müssen für mich nicht immer wieder die alten Charaktere, die alten Schauspieler mitspielen. Ja, okay. Das finde ich dann manchmal sogar eher also sehr störend, so. Also, weil die dann den Weg nicht freigeben, um die Story sich entfalten zu lassen. Dadurch wird das dann immer so, also bei Star Wars zum Beispiel finde ich ganz fürchterlich, dieses, dass diese alten Knacker da die ganze Zeit immer wieder in diesem Film rumlaufen müssen und damit irgendwie die Filme dann aber auch an der Weiterentwicklung hindern irgendwie, obwohl die neuen Schauspieler das wahrscheinlich auch nicht weitergebracht hätten, aber so dieses immer nur daran klammern, also zum Beispiel, ich finde Predator 2 gar nicht so schlecht.
Ja.
So, also der wird ja immer sehr verrufen, so, aber einfach mal Danny Glover, so super Schauspieler,
ja.
Dann ist der jetzt halt mal und nicht Arnold Schwarzenegger und der kriegt halt mehr auf die Fresse so und einfach eben mal die Prämisse ändern und nicht, nee, wir müssen wieder Arnold Schwarzenegger, weil der hat auch im ersten Teil das ja auch geklappt. Ja,
man hätte, glaube ich, gerne, wenn man bestimmt, gekonnt hätte,
ganz sicher, ja, ganz sicher.
Hätte man bestimmt, ja, vielleicht schon, wobei ich wieder, da muss ich wieder sagen, bei Lethal Weapon finde ich, ist es anders, aber vielleicht ist es auch eine andere Art von Film, da freue ich mich eigentlich, dass dass es die beiden sind, ist natürlich wichtig. Ich finde es aber auch toll, dass Joe Pesci weiter bleibt. Ja. Und eigentlich finde ich es auch dann sehr abschließend gut, dass auch René Russo noch dabei ist und so weiter. Und dass der Captain immer der gleiche ist und die Psychologin ist immer die gleiche. Weil
das ist
immer,
ja, ein rundes Ding. Also ja. Du meinst jetzt die bisherigen Filme.
Ja, ja.
Das ist ja, die kannst du ja von 1 bis 5, glaube ich, ne, nee, durchgucken.
Vier.
Und hast ein rundes Ding. Das Ding ist abgeschlossen, das ist hundertprozentig. Also, Lethal Weapon-Reihe 1A, also da ist perfekt. Aber da wollen sie jetzt noch wieder irgendwas drehen, wo sie die alten Opas jetzt wieder auf den Karren da irgendwo hinschieben, den allen Lifting verpassen und dann können sie nochmal ihre alten Sprüche sagen. Und der Film wird dann wieder scheiße, weil das sollen sie einfach lassen, weil Lethal Weapon ist zu Ende erzählt. Das ist wie Stopp langsam. Das ist auch gut, da ist der Name Programm mittlerweile.
Ja, gut, das ist Mel Gibson, sagt das ja die ganze Zeit. Er sagt, dass er dann selbst Regie auch führt und so, weil Richard Donner wollte das so, dass er nochmal Regie führt und es gibt ein Skript und so weiter und die müssen halt gucken, ob sie es durchbringen. Und natürlich am Ende wird es wahrscheinlich ein Streamer machen und du hast halt neue Charaktere und das sind die Kinder von denen. Mhm. Und dann gibt es noch einen Moment, wo Mel Gibson und Danny Glover, den sie noch irgendwie im Rollstuhl da anfahren, wo nochmal Danny Glover sagt, ich bin zu alt dafür, genau, für den Scheiß.
Ja.
Weißt du, so, das wird es nochmal geben. Damit okay, alle
so eine Ekelgänsehaut, wenn die ihre alten Sätze da nochmal sagen müssen. Scheiß, und wollen gesagt, gar nicht.
Aber es wird bestimmt passieren, mit Sicherheit. Ja. Ja gut, okay, aber ich weiß, was du meinst. Natürlich, vielleicht stimmt das schon. Man macht dann halt, man bringt halt die gleichen Charaktere da rein. Bei Robocop
hat es auch nicht geholfen, dass sie es nicht gemacht haben.
War es egal, also war es fast egal, finde ich.
Ja, obwohl, ich meine, ich finde eben diesen Kinderman, der hat nichts für mich. Also da hätten sie halt jemanden holen müssen, der dieser Rolle irgendwo, also da muss man doch jemanden holen, der irgendwie da was reinbringt. Also der hat ja, klar, er hat sich bewegt und hat seinen Job gemacht, aber der hat irgendwie keine Leistung erbracht, finde ich. Also das war schon fast Arbeitsverweigerung, was er da gemacht hat.
Ja, der hat ja so ein Arbeitsprozess jetzt am Hals, wegen Arbeitsverweigerung
von
Robocop, haben sie jetzt rausgefunden. Ja, also ich finde halt, wenn man erstmal, wenn der Film anfängt, die sind in, ich glaube in Teheran oder so soll das, glaube ich, sein, und dann siehst du eigentlich ja diese sowieso AD-209s in neu, ja, computeranimiert.
Ja.
Und natürlich ist das so ein bisschen, denke ich dann so, ja, ist eigentlich, also ich finde auch dieses Intro eigentlich dann mit diesen Terroristen, die sich dann an diese Roboter, auf die Roboter werfen und explodieren, diese Selbstmordkommandos da, ist nicht so ganz so ein schlechtes Intro für so einen Film.
Nee, das stimmt. Also das war noch das Beste an dem Film, das würde ich auch sagen. So dieses, also dass es computeranimiert war so ein bisschen schade, so das wirkte alles so ein bisschen wie so eine etwas teurere Serie, finde ich. So von der Optik her und auch von, also so, es wirkt auch so ein bisschen, Ja, so, so serienhaft irgendwie. Also es wirkte nicht wie ein Film, finde ich. Also das so, so dieses irgendwelche Terroristen sind da jetzt und die springen sich da in die Luft. So, das wirkte alles so, ja, wie so bei so einem James-Bond-Film, dieses vorm Intro. So dieses, einfach jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen Action machen, damit die Leute nicht von vornherein schlafen, sondern da muss erstmal was knallen. Und deswegen haben sie sich dafür wahrscheinlich entschieden. So, aber das, auch das hat mich nicht voll abgeholt. Also das war mit Sicherheit das Beste aus dem Film, finde ich auch. So, aber das hat mich auch nicht gezogen irgendwie. Also, und ich finde es halt so schade eben, dass eben diese, wenn man sich eben an den ersten Robocop erinnert, da hat man halt, also da hat Paul Verhoeven irgendwas Riesengigantisches geschafft, wo wir beide nicht wissen, warum uns das so kriegt, weil er da irgendeinen Subtext hat, den wir immer noch nicht rausgefunden haben. Und das jetzt einfach in so eine weichgebügelte, nahezu Marvel-artige Action-Krimi zu packen, ist auch irgendwie so beleidigend, finde ich. Also gerade eben da der erste Teil, eben durch seine Kontroverse, also weil der so kontrovers war auch, da muss man doch jetzt so eine Neuauflage da auch irgendwas Kontroverses reinpacken und nicht einfach nur so, ja, da sind ein paar böse Bullen, die jagen den in die Luft und da wird er jetzt Robocop und rächt sich dann über 2 Stunden lang so. Und ich meine, man erinnert sich, also ich erinnere mich an keine Szene, ich habe den vor 3 Wochen geguckt, ich weiß gar nichts mehr aus dem Film, das ist alles weg. Also so nur noch so schemenhaft irgendwie, dass da ein paar böse Bullen waren. Und der Einzige, der schauspielerisch irgendwie so ein bisschen was geleistet hat, war Michael Keaton irgendwie. Aber Gary Oldman war auch einfach nur der aus Batman.
Ja, ja, gut, okay, ja gut, das ist halt, ja, ja. Das ist so ein bisschen sein Ding auch in neuerdings, muss man sagen. Oder damals, zu der Zeit war es auf jeden Fall so. Ja. Ja, ich finde halt, also was man macht natürlich ist auch, dass man die Beziehung zur Familie und zur Frau vor allem noch mehr in den Vordergrund stellt. Also es ist nicht mehr so befremdlich. Man hat das Gefühl, der zieht danach wieder ein. Also der nur halt hat einen Anzug an den ganzen Tag. Und wenn er sich entspannen will, dann...
Dann zieht er den Anzug raus und ist nur noch dieses Gehirn mit dem Arm da.
Ja, genau.
Auf der Couch und guckt Serien.
Irgendwie. Ja, und guckt Serien. So, das ist natürlich etwas, was eigentlich ja nicht zu Robocop so ein bisschen passt, weil man merkt ja gerade bei dem Originalfilm ganz doll, er geht ja auch nochmal durch sein Haus da und hat dann im ersten Teil, ja, und hat so Flashbacks, wie das da war. Und jetzt ist alles abgedeckt und es ist verlassen und so weiter. Und da merkt man ja, dass er ein neues Leben hat für ihn begonnen, ja, sozusagen. Oder es ist jetzt fängt die Geschichte eigentlich erst richtig an, aber das ist auch ganz schlimm. Man merkt ja, wie schlimm das auch für ihn ist. Ja, so. Und das, diese, dann auch die Konsequenz daraus, also was heißt das für ihn, was macht das mit ihm und so weiter und so fort, das haben die sich ja alles im Remake total erspart. Also das ist ja, weil die Frau ist ja da, die findet, oh ja, gut, ist jetzt halt so und es ändert sich nicht großartig so viel für ihn, ja. Also,
genau, vielleicht. Er sitzt jetzt einfach als Robocop auf der Couch dann am Ende, genau.
Ja, ja, gut. Okay, ja, gut, vielleicht kein Beischlaf mehr ausüben, aber da gibt es bestimmt auch noch Mittel und Wege. Die machen ja auch diese Gehirnoperation mit diesem, wo er denkt, er isst Erdnussbutter und so. Kann man bestimmt auch sexuell irgendwie hinkriegen im Kopf. Vielleicht. Mit so künstlich alles, also wollen wir nicht weiter ins Detail gehen, aber kann man bestimmt auch was bauen und so. Also es geht irgendwie, für alle sind dann glücklich am Ende. Aber trotz alledem hat man diesen Konflikt halt nicht mehr, ja. Man hat einfach den Konflikt, den hat man komplett raus aus dem Film entfernt. Auch das Kind, gibt ja auch ein Kind und so, sagt auch, ja toll, mein Vater ist jetzt so. Also alle sind eigentlich erstmal glücklich und dadurch hast du kein Drama mehr. Es ist kein Drama. Deswegen meine ich, für mich ist es ein Krimi und der erste Teil ist für mich auch ein Drama, ein Action-Drama auch ein bisschen, ein Science-Fiction-Action-Drama.
Aber genau, aber die Kulisse von dem Neuen hätte ja eigentlich viel mehr zu einem Drama getaugt, weil so optisch, so rein optisch ist es ja so ein bisschen solide alles so. Also ich finde jetzt, die 100 Millionen sehe ich nirgendwo an keiner Ecke, aber er sieht halt optisch sauber aus, so ein bisschen Nolan-mäßig, so ein bisschen kühl. Und da hätte man jetzt ja wirklich ein bisschen in die Richtung entweder Drama gehen können oder man hätte mal die ganzen philosophischen Fragen aufmachen müssen, Was hängt denn da hinten alles dran überhaupt an dieser Thematik? So, ich meine, die hätten ja auch mal den Schritt weiter gehen können. Ja, machen wir jetzt 100.000 so eine Robocops oder nur ein? Oder was ist eigentlich mit der Unsterblichkeit? Ist die Frage eigentlich, geht es hier nur darum, ob wir jetzt einen Roboterpolizisten auf der Straße haben? Und der, ich meine, das ist ja eigentlich sowieso absurd, weil ein Roboter würde ja sowieso die Kriminalität in keiner Weise irgendwie verändern. Also der kann ja auch, also das ist ja dann auch so ein Batman eigentlich.
Ja.
Aber dann hätte man in die Richtung mal die Fragen machen müssen, was ist mit Unsterblichkeit? Weil das bietet ja eigentlich Potenzial für Unsterblichkeit oder also da hätte man noch ganz viele Fässer aufmachen können da hinten hin. Aber sie haben alles einfach schlafen lassen und einfach nur sich darauf konzentriert, dieses kleine Cop-Krimi-Spielchen da mit ein bisschen Action zu untermalen da und spannend fand ich es auch nicht wirklich. Also weil ich wusste nicht, wo muss ich ihn jetzt mitfiebern? Er war ja irgendwie so emotionsbefreit, so irgendwie, also ich habe jetzt auch nicht groß mit ihm mitgefiebert, ob er jetzt seine Rache schafft oder nicht, war mir jetzt auch nicht wirklich wichtig.
Nee, so wirklich wichtig ist es mir auch nicht gewesen, aber ich glaube, es sind teilweise schon, ich glaube manchmal schon, gerade zum Beispiel dein China, wo er da noch diesen silbernen Original-Robocop-Anzug anhat, das sind schon so Retro-Knöpfe, die so ein bisschen gedrückt werden, glaube ich. Dass ich das dann sehe und denke so, oh, das ist Robocop, sieht jetzt halt ein bisschen anders aus. Oder ein bisschen gestylter sozusagen, ein bisschen CGI-mäßiger. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Also so, weißt du, habe ich schon lange nicht mehr so. Auf einmal ist er da wieder. Und natürlich drückt das so ein paar Retro-Knöpfe in mir, ja. Mhm. Das ist wie dieser Ed 209, so ein bisschen diese neue Varianten. Das ist schon ein bisschen so, dass der mich dann in dem Moment kriegt. Ich finde auch zum Beispiel dieser Wettbewerb da zwischen den Robotern und ihm da in diesem Lagerhaus, ja. Das ist, da der Robocop spielt immer irgendwann auch in einem Lagerhaus, wo er irgendwie gegen ganz viele kämpfen muss. Das ist eigentlich auch wieder so ein Element, was es auf jeden Fall auch in den alten Teilen gibt.
Ja. Stimmt, ja.
So, also wie er sich dann bewährt und so. Aber es ist halt, es ist mehr dieses Gewand und diese Verpackung, die mich dann reizt. Und es ist natürlich nicht so, natürlich denke ich immer an Peter Weller dabei. Ich denke dann immer, ach guck mal. Da ist ja gar nicht der Peter Weller, stimmt. Wobei im dritten Teil ist es auch nicht der Peter Weller.
Das ist nee, auch da war ein anderer. Robert Burke oder so, ne?
Ja, es kann sein, dass es so heißt. Ja, ist ein anderer. Aber für der ist für mich auch okay, muss ich sagen. Der ist für mich auch in dieser Rolle okay. Wobei man den ja nur sieht, eben als Robocop. Da hat das Gesicht, der sieht halt auch ein bisschen so aus wie Peter Weller. Also, da ist auch, merkt man gar nicht so großen Unterschied. Und diese emotionale Geschichte eben von Joel Kinnaman und auch seiner Frau und das Ganze und so, das ist, da gebe ich dir absolut recht. Also das ist mir relativ, ja, egal, also was da passiert und auch so ein typischer Showdown am Ende dann mit Michael Keaton und das ist nicht so, das hat natürlich, wenn man sich das Original anschaut und dann dieser Showdown, wo dann der Chef sagt, sie sind gefeuert und der, das ist natürlich super, also es ist den Punkt,
Gut, das Einzige, was man ihm dann noch ankreiden muss, ist dann die Szene, wie er aus dem Fenster fällt, runterfällt.
Ja.
Das ist so ein schlechter Trick.
Die Arme,
Die riesigen Affenarme. Ja. Also, da frage ich mich, sonst ist der Film so sauber eigentlich, bis auf ein bisschen Stop-Motion. Aber wie kann man diese Szene da drin lassen? Dann lass ihn doch einfach weg oder so. Sagt er, ist da rausgefallen. Das Fenster ist kaputt. Der liegt da unten. Aber das Problem hatten die ja oft damals. Ich glaube, diese Runterfall-Szenen haben die in den 80ern oft nicht hingekriegt irgendwie.
Ah, oft nicht, ja. Und dann, aber es ist die Frage, wer hat diese Arme modelliert und warum hat er sie zu lang modelliert? Ja, aber man hat wahrscheinlich
gedacht... Ja, warum nicht wie bei Stirb langsam, ne? Bei Stirb langsam, die Szene, die ist ja perfekt, wo... wie heißt der Hans Gruber vom Nakatomi Plaza fällt? Also angeblich haben sie ihn damit auch überrascht, deshalb guckt er so verdutzt. Er hing da irgendwie ganz lange an diesem Seil da vor Bluescreen und dann irgendwann ging das Ding auf einmal auf und dann okay. So, oh, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, aber
Es ist nicht Weihnachten, bevor nicht Hans Gruber vom Nakatomi Plaza fällt, so sieht's aus. Aber ja, das ist natürlich, und dann hat man natürlich auch noch, glaube ich, soweit ich weiß, auch einen Stunt da drin, gell? Also man sieht auch nochmal so einen Stuntman fallen, glaube ich, gell?
Ich glaube, die Szene ist nur von oben gesehen, so, also man sieht von oben, wie er so runterfällt, so, und dann wedelt er mit seinen langen Armen irgendwie, und ich glaube nicht, dass...
Also das von oben sieht man natürlich 100%, ist ganz bekannt, aber ich dachte, man sieht auch nochmal so ganz schnell, wie so... Aber irgendwann sieht man es in Stirb langsam. Ich weiß, dass man...
Also du bist bei Stirb langsam, ich bin bei Robocop.
Ach so, nee, ich meine jetzt.
Du, nee, da, ja. Nee, genau, da fällt einer wirklich irgendwie am Haus.
Ja, da fällt einer beim Haus, gell? Ja, nee, ja. Bei Robocop sieht man es, bei Robocop fällt keiner am Haus. Nee. Das hätten sie besser mal so gemacht, dass einer am Haus fällt. Nee, da ist es, da sieht man nur dieses Stop-Motion-Puppi. Das ist ja so eine Puppe.
Also, irgendwie sowas.
Die so aussieht wie Ronnie Cox halt. Ja, so.
Ja. Also, das war, es ist ein bisschen schade.
Ja, ist ein bisschen schade.
Aber das kann man dem Film noch vergeben irgendwie.
Ja. Ja, ich glaube einfach, also das Robocop Remake ist einfach wieder so ein Beispiel, wie ein Studio eigentlich sein eigenes Produkt total zerstört, glaube ich.
So. Ja, anstatt es so wie Lethal Weapon zu machen, also weil das eine der wenigen Reihen ist, die wirklich ein rundes Ding ist, wo sie jetzt lang, oder Zurück in die Zukunft auch zum Beispiel. Das sind so Reihen, die gut abgeschlossen sind und sich nicht selbst verhunzt haben, so wie jetzt Ghostbusters sich kaputt macht oder alle, also
ja, eigentlich hat auch ein bisschen, man muss auch sagen, Stirb langsam ist kaputt, tot. Hat sich auch kaputt gemacht.
Völlig zerstört, ja.
Also hat sich mit dem, vor allem mit dem fünften Teil komplett zerstört.
Ja.
Ja, man hätte es eigentlich bei drei Teilen lassen sollen. Von mir aus, der vierte geht noch gerade so, aber der fünfte tötet es.
Ja, genau, der fünfte tötet es.
Der fünfte ist einfach furchtbar. Und es gibt natürlich, und natürlich auch Terminator, muss man auch nochmal sagen.
Zerstört sich auch total.
Zerstört sich andauernd. Und ich habe auch gehört, es soll wieder ein.
Diesmal richtig.
Diesmal ist wieder auch James Cameron ist wieder.
Ich freue mich jedes Mal, wenn das irgendwo steht. Jetzt machen wir es richtig.
Jetzt richtig, genau. Und ja, deswegen versucht man vielleicht eben auch in dem Robocop-Universum jetzt erstmal eine Serie zu machen. So, wenn es so stimmt, wie ich es gelesen habe, weil vielleicht das Remake ja auch eine bessere Serie gewesen wäre als ein Film.
Ja, das hätte wahrscheinlich besser gepasst. Aber warum nehmen sie dann nicht mal sowas wie The Boys? So, weißt du, The Boys hat so ein bisschen so diese Brutalität, die wirklich teilweise wirklich so, wo man auch dann hinterher da sitzt und guckt, einfach nur blöd. Weil es so krass war, was man gerade gesehen hat. Und so, dass man vielleicht in die Richtung, wenn man das ein bisschen modern machen will, dass man einfach so also das wäre nur eine Idee, so dass man einfach so ein bisschen in so eine moderne, aber halt immer noch abartige Richtung geht, anstatt dass Robocop weichbügeln ist eigentlich genau das Falsche eigentlich. Also genau das, was man nicht machen darf, weil Robocop ist ja eigentlich, lebt ja von der Spitze irgendwie. Ne?
Ja, es lebt von der Spitze. Ich meine, es ist halt die Frage, ob jetzt die schlimmste Gewalt, weil das sieht man ja in dem zweiten Teil auch, dass es das nicht immer was bringt. Ja.
Nee, genau.
Nur die Gewaltspitzen bringen nichts, sondern es muss schon so eine gewisse Mischung haben. Aber vielleicht muss auch einfach ein Filmemacher das machen, der irgendwie so eine Vision hat davon und weniger halt ein Studio, der sagt, ja, oder also der wieder Irvin Kershner ausbuddelt und sagt, oder seinen Sohn, und sagt, komm mal her, Peter Kershner, und mach mal den Film. Also, sondern dass man so für sich selber, weißt du, so eine Vision.
Einer, der Bock hat, der richtig Bock hat, darauf, dieses Thema sich zu schnappen und das jetzt mal von einer ganz anderen Seite zu beleuchten.
Also ich sag, sowas gibt es nicht so oft, aber ich finde, es gibt ja dieses Beispiel, weißt du, das, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dieses Neil Blomkamp-Beispiel mit Aliens. Ja,
genau, das wäre es vielleicht gewesen. Ne?
Wo man dann aber auch gesagt hat, okay, Neil Blomkamp macht einen Alien-Teil, ja, der könnte das vielleicht sogar. Und so jemand müsste, also ich weiß nicht, ob es der Neil Blomkamp jetzt ist, der Robocop machen könnte, aber wäre vielleicht sogar eine Idee. Können wir mal hier rausgehen, wenn er zukommt. Ja. Aber so jemanden finden, wo man auch als Fan sagt, ach ja, dem traue ich das zu, weißt du? Der macht das vielleicht. Mhm. Und das gibt's schon.
Ja.
Aber, ja.
Aber selten, ne? Also mir fällt gar nichts. Also jetzt so aktuell, wann gab's das letzte Mal? Gut, du fandest ja Romulus ganz gut.
Ja.
Das kann man ihm halt nicht vorwerfen, dass er jetzt einfach das Gleiche nur nochmal gemacht hat. Das hat er definitiv nicht. So, das war jetzt mal so ein bisschen anders beleuchtet alles. Das muss man schon sagen. Andere Schauspieler genommen, so, das war so ein bisschen schon die Richtung. Und da hatte ich vorher auch gesagt, so dem Regisseur traue ich es zu.
Dem Dings, dem Fede Alvarez.
Ja, genau, ja.
Ja.
Der Evil Dead erfolgreich remastered, so, und dem hätte ich das eigentlich zugetraut, dass der auch ein Alien macht, weil Alien braucht halt Schock. Und das hätte ich dem eigentlich zugetraut.
Ja, können wir ja mal für Werbung machen. Wir haben ja auch darüber gesprochen, über Alien Romulus. Und das kann ich hier geben in die Shownotes, mache ich das rein. Ja, stimmt, den fandst du gar nicht so, warst nicht so überzeugt davon, gell?
Nee.
Kann man sich hier anschauen.
Ich bin schwer zu überzeugen.
Aber deswegen ist der Simon auch ein gefragter Gast weil er kritisch ist. Kritisch, weil man ihn nicht so leicht überzeugen kann. Ja gut. Okay, dann würde ich sagen, ja, also es bleibt trotzdem weiterhin spannend. Vor allem bleibt es für mich spannend, ob sie es tatsächlich mal schaffen, einen Robocop-Film zu machen, solange wir noch leben, der uns nochmal umhaut. Das wäre mal, das wäre mal was, ja.
Aber vielleicht mal so ein bisschen philosophischer, dass man das wäre doch mal eine Idee, dass man da wirklich dann die Sachen nicht nur auf dieses, ja, er ist ein Roboter-Polizist, der die Stadt sauber machen soll, sondern wirklich, was würde das überhaupt bedeuten, wenn wir es schaffen würden, Menschen mit Maschinen zu verschmelzen. So, ne? Das bietet ja noch viel mehr Stoff als einen Roboter-Polizisten daraus zu bauen.
Ja. Ja, es ist immer schwierig. Ich meine, auf der anderen Seite, manchmal gibt es, denke ich, auch manchmal so manche Filmreihen sollte man vielleicht, es ist schwierig. Ich weiß, dass Studios können das nicht und wir wollen es eigentlich auch nicht, aber vielleicht sollte man auch irgendwann sagen, ist jetzt halt gut.
Ist mal gut jetzt, ne? Ja.
Ist jetzt gut. Wir haben es gemacht. Aber komm, mach was Neues.
Ja, genau. Aber das gibt's ja auch nicht mehr. Das dreht ja keiner mehr. Also jede Woche kommt ein neuer Film auf Netflix, den guckt man dann und dann sagt man, ja, war gut. Nächste Woche drauf weiß man nicht mehr, welcher das war.
Ja.
So, und das so läuft das schon lange irgendwie. Also so dieses, wo sind diese Filme? Oder sind wir zu alt, um so noch so eine Erfahrung in einem Film zu haben? Also wie ist das, wenn jetzt ein junger Mensch Der Schacht Teil 1 guckt? Ist das dann ein Film für ihn, über den er einen Podcast in 30 Jahren macht? Oder weiß er übernächstes Jahr nicht mal mehr, dass er den gesehen hat? Ne?
Also so. Naja. Also,
oder
das
Rebel
ist,
Rich oder sowas.
Ja, genau, Rebel Rich. Auch ein furchtbarer Film, Entschuldigung, muss ich jetzt mal sagen. Hast du den gesehen?
Ja.
Ich finde den ganz.
Ich fand die erste Hälfte noch ganz nett.
Ja, ich so auch.
Dieses genau. Rambo-Ding, aber dann irgendwann so, hä, warum bist du noch nicht zu Ende, du Film?
Genau. Es ist immer das Gleiche, es wiederholt sich die ganze Zeit, dann komm mal zum Potte, also was soll
genau.
das?
Genau, ja. Da fehlt auch irgendwie die Action, weil normalerweise muss bei so einem Film irgendwann die Action losgehen.
Ja.
Da kam irgendwie dann gar keine, so, und ich dachte so, okay.
Merkwürdiger Film. Auf jeden Fall, ich glaube, es geht ja um was Poppig-Ikonenhaftes. Also, dass man sagt, okay, es gab irgendwie diese Helden, Indiana Jones, Robocop-Dings, die findest du alle auf dem Poster wieder. Han Solo und hast du sie nicht gesehen. Aber wo sind die jetzt? Die? Also, wer ist das jetzt? Sind das jetzt die Avengers im Moment?
Die kommen ja auch aus, wie alt sind die Avengers-Comics?
Ja, die sind auch schon nicht mehr ganz so frisch, ja. Aber so dieses wirklich was, ein Original, also das wäre auch eine große Herausforderung, ich weiß, aber ein Originalcharakter, der dann so auf einmal so ikonenhaft wird, das ist ja, da kann man ja fast gar nicht mehr denken. Man denkt ja so, das sowas gibt's nicht mehr. Das gibt's nicht mehr, ja.
Ja, gerade auch dieses so Robocop, Terminator, Predator, Alien, Hellraiser, so, das sind alle, Freddy, das sind alles so krasse Typen, das gibt's doch nicht mehr, oder?
Also, ja, so Filmikonen, das meine ich, die gibt's jetzt heutzutage, wüsste ich jetzt nicht, wer das sein soll. Vielleicht ist es hier der Clown von Terrifier.
Terrifier, ja doch.
Ja, sowas
doch,
vielleicht.
Doch, stimmt, ja.
Aber es ist halt Horror, das ist auch nochmal vielleicht. Mhm. Aber wenigstens ist es eine Figur mal wieder, weil auch im Horrorgenre gibt's ja auch bekannte Figuren. Und dann, na gut, es gab Scream. Ich glaube, im Horrorgenre gibt es immer mal wieder welche.
Ja, stimmt, ja. Weil die einfach eine neue Maske kriegen und die ist es dann, ne?
Ja, genau. Oh,
aber Terrifier, also die Figur war ja auch wirklich was Gutes. Also die Filme sind so lala, aber also ich habe den vorher schon tausendmal gesehen gehabt, den Clown. Aber dachte, das kann ja nichts werden. Also wie scheiße sieht der denn aus, dachte ich. Und dann habe ich mir die Filme angeguckt. Ja. Und der Clown ist wirklich verstörend, finde ich. Also das ist wirklich, also ich glaube, wenn ich das als Jugendlicher gesehen hätte, der würde mich gruseln, weil er nicht redet.
Ja, okay. Ich hab's noch nicht geguckt. Ich hab's noch nie gesehen. Ich will es eigentlich gar nicht gucken. Ich bin ja nicht so ein Horrorfan.
Okay,
deswegen denke ich so, oh Gott, ich weiß nicht, will ich Terrifier gucken? Nee, eigentlich nicht.
Ja, aber was haben sie gesagt? Den dritten Teil soll man gucken, so als Mutprobe. Wie lange kannst du hingucken?
Ja, oder als Partyfilm. Also das ist ja so das Ding. Gehst ins Kino mit vielen und dann irgendwie so. Aber wenn ihr alleine zu Hause das guckst, ich weiß nicht. Kommt drauf an. Da scheiden sich die Geister. Sagen wir mal nichts zu. Aber natürlich ist es, und ich finde auch nochmal jetzt so diese Ikonenhaften, weil wir es davon hatten, um das abzuschließen, finde ich, das waren natürlich auch Genres, die vielleicht auch heute nicht mehr in erster Stelle sind. Also Abenteuerfilme, Actionfilme.
Science-Fiction, Actionfilme gibt es ja auch nicht mehr wirklich, ne? Also, oder das, irre ich mich?
Ja, es, Science-Fiction-Filme, ob es noch welche gibt, meinst du?
Ja.
Ja, es gibt schon noch. Also es gab mal sehr viele dystopische Jugendfilme, also so wie Panem und so, diese ganzen Tribute von Panem, diese ganzen Sachen, die Bestimmung, die hier, der Maze Runner und
ja,
so.
Ja.
So, aber die, aber es, so richtig Science-Fiction mit Raumschiffen, ja, gibt es bestimmt auch.
Dünn gesät.
Aber Prospekt. Halt. Ja, aber halt nicht so. Und ich finde halt vor allem, das Action-Genre wird heute über Superhelden definiert, aber so richtige Actionfilme sind halt dann gleich, also sind halt John Wick, sind halt richtige Choreografie, aber wo irgendwie so Charakter, ich meine, es ist auch ein Charakter, John Wick, ohne Frage. Mhm. Aber es gibt so viele Plagiate davon.
Ja.
Das ist, finde ich, eher das Problem. Es gibt so viele Filme, die versuchen genau so zu sein wie John Wick. Und dadurch ist die Action nicht mehr so bedrohlich, weil die Action ist so...
Ja, ich fand bei John Wick die Action ja auch nicht bedrohlich. Also die war
nee,
so,
sie ist auch nicht so bedrohlich. Sie
ist ja
nicht
einfach
so
nur so wie so ein Tanz. Also so da läuft Techno und der CGI-Blut und der 100. Tote. So, es ist auch so langweilig irgendwann, finde ich. Also diese Art von Action. So, also es ist schön choreografiert, die haben sich echt Mühe gegeben, cool. So, aber mir fehlt da irgendwie alles. Also wenn du das mit Lethal Weapon vergleichst, da fehlt alles. Irgendwie Keanu Reeves kann ich auch nicht viel abgewinnen. Der hat ein Gesicht, der ist eigentlich der neue Steven Seagal, finde ich, weil mit so wenig Mimik so viel Erfolg haben.
Naja gut, aber man muss natürlich bei Keanu Reeves muss man fairerweise sagen, der ist ja schon so lange im Geschäft und ich meine, der hat Speed gemacht, der hat früher Bill und Ted gemacht. Also der hat natürlich.
Bill und Ted, da fand ich ihn gut.
Ja.
Bei Teil 1.
Immerhin. Also er hat ja schon in vielen Genres, nicht in vielen Genres, aber in vielen größeren Filmen einfach so, die ein bisschen ikonischer geworden sind, da war er irgendwie mit dabei oder hat das vielleicht auch ein bisschen ikonisch gemacht, wer weiß. Ich mag den sehr gerne. Ich finde die Filme auch nicht schlecht, aber natürlich hast du bei Lethal Weapon, hast du eher das Gefühl, so Slapstick-artig, die manchmal auch sind, aber es sind halt Menschen eher, denen das passiert. Also die kommen in irgendwelche Action-Szenen rein und müssen sich schlagen und müssen rennen und müssen springen und schreien. Und John Wick ist halt, du hast keine Angst um den, er läuft da durch und zacki, zacki und so. Und diese Art von Actionfilme, wo wirklich Leute wieder um ihr Leben rennen oder um irgendwas zu erreichen und so, das fehlt mir total.
Absolut.
Fehlt mir total. Genau. Ja. Weil da kann ich mitfiebern, damit kann ich mich identifizieren, das finde ich toll. Aber wenn ich schon weiß, dem passiert wahrscheinlich sowieso nichts. Also,
genau, das ist, deswegen kann ich keine James Bond Filme gucken.
Ah, okay.
So, weil das ist für mich auch so dieses so, die eine Frau stirbt, die andere nicht und erst am Ende gewinnt er sowieso. So, ne? Und
ja,
weiß
gut,
ich nicht. Also,
ja. Naja, früher als Kind habe ich aber immer Angst um ihn gehabt, weil ich das noch nicht wusste. Da habe ich
klar. Blofeld aber irgendwann kommt man dann dahinter. Nach dem 40. hat man dann irgendwann raus. So, ich bin da, glaube ich, was auf der Spur.
Ja.
Der stirbt gar nicht.
Nee, das stimmt gar nicht, aber wenn wir als Kleinwasser in Blofeld kommen und sagt, hier, ich habe hier dieses Piranha-Becken und hier da ist hier das Seil und in 10 Minuten wird es durchbrennen und dann werden sie, und dann habe ich immer gedacht, oh mein Gott.
Okay, passiert das nicht wirklich.
Aber ist nie passiert, ist tatsächlich nie passiert. Ne? Immer wieder geschafft, ist unglaublich. Also, Spoiler, ganz am Ende des letzten Films schafft das nicht mehr jetzt. Mhm. Aber
den habe ich mir auch noch angetan und selbst das hat es nicht. Weil das wusste ich dann irgendwie auch schon. Und dann dachte ich so, Alter, wann passiert das denn jetzt? Das zog sich ja dann immer noch, die Raketen flogen irgendwie hin und her da oben irgendwas.
Und dann
stirbt der einfach nicht so. Jetzt mach doch mal hin da.
Traumatisch
ein bisschen.
Also wie gesagt, ist schwierig, ihm es recht zu machen, aber wenn man es ihm recht macht, dann hat man einen treuen Fan für sich gewonnen. Ja, so kann man das sagen. Okay, also lieber Simon, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, dass
wir das zusammen machen dürfen. Ich hoffe, wir machen es wieder mal. Und nehmen uns, es gibt ja viele Sachen, die darauf warten, besprochen zu werden. Vielleicht finden wir ja auch
das Ding, hätte ich Bock.
Ja, das Ding, genau, das Ding aus einer anderen Welt. Können wir schon mal teasern. Aber vielleicht auch, der Steven wollte es auch mit dir machen. Das wäre auch interessant.
Ja.
Ich produziere nur, sozusagen. Ich schneide es dann
am
Ende. Und vielleicht finden wir auch eines Tages mal einen Film, wo man sagt, oh, das Remake ist gar nicht so schlecht ist. Also wo wir beide das auch denken. Oh, das Remake ist gar nicht so schlecht. Müssen wir mal überlegen, ob es sowas gibt. Mhm. Könnt ihr auch uns hier mal in die Kommentare schreiben. Gibt es einen Film, wo das Remake eigentlich ganz besser... Also jetzt sagen viele vielleicht das Ding, weil es gibt ja auch diese Howard Hawks-Sache da aus den 50ern oder so. Von das Ding aus einer anderen.
Der Ding. Ist super.
Aber wir meinten ja auch ein bisschen das Ding aus einer anderen Welt, Carpenter und den ganz neuen, gell?
Ja, ja. Aber da kann man den alten ja mit reinnehmen.
Dann kann man den alten auch noch mit rein. Genau. So. Okay, also in dem Sinne, dann bis zum nächsten Mal, Simon. Ja, mach's gut.
War sehr lustig.
Wunderbar. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Bye-bye. Ciao, ciao.